Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist, man hat es im Titel der Sendung bereits erahnt, wenn man draufgeklickt hat, Sebastian Domaschke aus Berlin. Sebastian, grüß dich.
Ich grüß dich, Olli.
Wo sind wir hier gerade?
In einem wunderschönen Hotel und wahrscheinlich auch im schönsten Bereich des Hotels, nämlich im Garten, auf der Terrasse.
Der Bäume. Sebastian ist ein positiver Mensch. Ich hätte eher gesagt, es ist ein schäbiges Mittelklasse-Hotel. Aber es liegt direkt neben der, ich erzähle jetzt hoffentlich keinen Scheiß, 105.1 Arena.
Ja, genau, sehr eng.
Auf jeden Fall die Halle, wo die Kaiserstadt Tattoo Expo 2019 stattfindet. Mhm. Sebastian, du bist, glaube ich, zum ersten Mal hier in Aachen.
Ersten Mal in Aachen und auf der Messe.
Wie ist dein erster Eindruck?
Erster Eindruck ist, ganz viele Menschen auf mich zukommen und sagen, wie toll die Messe ist. Und normalerweise ist das Erste, wenn man auf so eine Messe kommt, oh Alter, hast du das schon gehört und das ist scheiße und heute wieder arbeiten.
Die Stripperinnen sind ja noch älter als letztes Jahr.
Ja, oh Coverband, ich kotze jetzt schon ab. Und hier ist, ich habe mit 5 Kollegen gesprochen und alle, richtig schön, wirst du dich freuen. Durch die Bank weg. Das ist überraschend, nicht überraschend gewesen, aber es ist halt eine äußerst positive Stimmung für eine Tattoo-Messe, ne?
Ja.
Weil ich auch lange nicht mehr auf Messen war. Ja. Kassel war, glaube ich, die letzte und davor
Tattoo Menta,
hat mich Jenny eingeladen und davor bin ich grundsätzlich gar nicht mehr gegangen, weil ich irgendwie angeödet hat und jetzt merke ich, okay, Aachen ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Es gibt auch einen speziellen, du arbeitest nicht, muss man dazu sagen, du tätowierst hier nicht, sondern du gibst ein Zeichenseminar.
Ja.
Worum geht es da genau?
Ich weiß gar nicht, ob Seminar oder Workshop der richtige Begriff ist, aber es geht einfach.
Ich glaube, es kommt auch selber raus.
Ja, ne? Ja. Also Workshop gefällt mir ganz gut, weil da auch gearbeitet wird. Ne? Also es ist jetzt nicht so Frontalunterricht. Ich erzähle von den guten alten Zeiten, wo noch Flash gemalt wird und kein iPad benutzt wird, sondern es geht schon ums Malen aktiv. Also wir nehmen es letztes Mal hatte ich eine Sailor Jerry Vorlage, um wirklich direkt an der Tradition anzuknüpfen und zu sagen, du musst erstmal einen Sailor Jerry verstehen, den abmalen oder neu interpretieren, damit du das verstehst. So. Mach's doch einfach mal nach. So.
Ja.
Und jetzt.
Das heißt, du hast so ein ähnliches Seminar schon mal gegeben?
Ich habe das, genau, in Kassel war das letzte Mal. Und
da was waren da so die Reaktionen der Tätowierer, die daran teilgenommen haben? Gab es welche, die gesagt haben, so, Alter, mir ist es gerade wie die Schuppen von den Augen gefallen? Oder andere Leute, die sagten so, ja, eigentlich so richtig was Neues habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wie war das?
Das ist die Bandbreite, genau so. Das war so.
Ich will meine Kohle wieder.
Ich habe so, genau, bei mir ist mein Freund Marvin saß und ich sage, Marvin, was soll ich denn dir beibringen? Ne? Du kannst doch 1A Flash malen.
Welcher Marvin ist
Marvin
das?
Marvin Diekmecken.
Ja.
Und da war so, deine Dinger sehen doch geil aus, du bist stilsicher. Und er mitte, ihn hat aber diese Gemeinschaft, diese Runde gefallen und 1-2 kleine Tricks hat er mitgenommen. So.
Er hat nicht gesagt, Sebastian, ich wollte dich einfach scheitern sehen.
Nee, er war da, also tatsächlich hat dann so, wenn ich so Leute dabei sind, oder zum Beispiel meine Freundin Ronja war auch dabei, sehe ich auch so, Mann, was, das setzt mich auch ein bisschen unter Druck, wenn er jetzt hier abhängt. So. Und das war ein guter Mix, auch von, jetzt sag ich mal, Lehrlingen, die da wirklich das erste Mal so mit Aquarell malen. Es waren eigentlich noch viel mehr Leute, die schon richtig im Business sind und malen können, ja, die mich unter Druck gesetzt haben, also wo ich mich unter Druck setzen lassen habe. Aber
von wem ging denn die ursprüngliche Intention aus, so einen Workshop überhaupt zu geben? War das deine Idee oder kam jemand auf dich zu? Worauf ich hinaus will, deine Zeichenskills. Bist du da, weil ich kenne relativ viele Tätowierer, die würden sagen so, ja, ich zeichne halt so rum, aber ich könnte mich da nie hinstellen und den Leuten sagen, wie die da am besten selber hinkommen oder sowas.
Ja, ich habe das auf mich zukommen, also ich habe das nicht gesucht, weil das ist schon so, ich bin eigentlich Steinbock, zurückgezogener Typ, Fünfer im Enneagramm, also wirklich Intro, und erst so durch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt auch aufmachen, habe jetzt nicht mehr so Angst vor Leuten oder muss mich verschließen oder so. Und dadurch ziehe ich das global an. Und da hat dann Jenny gefragt, sag mal, ich will Seminare machen, willst du nicht mal so? Und ich so, boah, was könnte ich machen? Und dann habe ich kurz überlegt, ganzheitliche Tätowierungen, so ein Coaching-Art, so mehr Bewusstsein in den Tattoo-Prozess. Und dachte ich mir, ja, es ist aber noch nicht so ausgereift, aber ich kann malen, ich kann das einfach teilen. So, ne?
Ja, okay. Dann also du warst da schon so self-confident, also selbstbewusst zu sagen so, ja, das Zeichnen, das kann ich. Und ja, die größere Hürde war für dich vielleicht, das auch zu präsenten.
Genau.
Oder das, vorzutragen.
Ja. Genau, das ist für mich schon meditativ zu zeichnen, dass ich dann zu Hause alleine sitze, richtige Musik und ich komme runter, beruhige mich. Und das ist natürlich jetzt was komplett anderes. Ne? Ich hatte auch erst diese Idee, ich setze mich mit denen hin, deswegen habe ich es The Gathering genannt, dass wir einfach alle zusammen zeichnen, so wie wir es früher im Laden immer gemacht haben, mal Donnerstagabend ein Zeichenabend und wenn Gästetätowierer kamen, haben wir zusammengesetzt und da so ein bisschen rumgemalt. Meistens ist es halt einfach in ein Saufgelage ausgeartet und wir haben die Bilder.
Auch schön, aber nicht sehr produktiv.
Es ist dann so, du arbeitest dich ran und kurz vor Ende bist du dicht und dann fuckst es ab. So, ja. Und das war dann immer so, ey, wir müssen mal aufhören damit.
Ja.
Wir verreißen hier ständig.
Also ja, das ist so, auch so bekifft Musik machen. Ja. Nimmst du auf, so ist geil, dann hörst du es dir nüchtern an. So,
genau die Nummer. Ja. So. Also genau, wir haben eine Zeit lang dann auch gesagt, okay, dann rauchen wir jetzt nur und dann verlierst du dich in Details und das fuckst es auf eine andere Art und Weise ab. So. Schüttest zwar jetzt nicht das Wasserglas um, aber es ist auf jeden Fall kein schönes Bild. Und da war so, das habe ich jetzt beim Seminar gemerkt, das geht nicht. Also ich kann mich nicht dahinsetzen, introvertiert und mit denen tuschen. Ne?
Ja.
Also ich muss den Raum halten, ich muss das Wissen vermitteln. Und das war eine Herausforderung, das bei 10 Leuten zu machen, weil ich war mir nicht sicher, wie viel ich überhaupt schaffe. Und 10 ist schon, also 5 wäre besser gewesen, glaube ich, um einen engeren Kreis zu haben. Und 10 war dann schon, ich hatte das Gefühl, dass ich bei ein paar Leuten nicht so rangekommen bin. So. Also, dass ich da nicht so aufgepasst
habe. Ja, aber ich meine, du musst ja auch mitmachen so. Du musst ja selber ein bisschen was geben.
Ja, genau.
Du kannst dich ja nicht hinsetzen in der Wartungshaltung, ja, jetzt mach mal.
Genau.
Du musst ja selber aufmachen.
Ja, es gab Leute, die schon präsent waren, also die schon wahrscheinlich länger im Business sind und da war das ein Austausch und hin und her. Und manche Leute haben es ja passiv behalten und die habe ich natürlich übersehen. Ne? Also, das fiel mir da schwer. Und mal gucken, wie ich es diesmal mache.
Ja.
Ich habe wieder 10 Leute. Von bis auch wieder dabei, also Leute, die
du weißt, wer da sitzt.
Genau, das ist immer mit Voranmeldung.
Ja. Gibt es da einen, den du als Tätowierer richtig geil findest und denkst, so, was macht er da? Oder
ist diesmal... Warte, jetzt muss ich...
Jetzt habe ich dich in eine blöde Situation gebracht.
Ich habe jetzt gerade die ganzen... Also es sind auf jeden Fall nicht so viele Leute, wie ich kenne. Letztes Mal war die Hälfte kannte ich.
Ja, okay.
Und dann, da waren ja schon Leute, wo ich... Ja. Und manche musste ich jetzt auch nochmal recherchieren. So.
Ja, okay.
Fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Macht ja nichts.
Ich reich's nach.
Ja. Du hast gerade erwähnt, dass du vor ein paar Jahren noch deutlich introvertierter unterwegs warst und jetzt mittlerweile kein Problem hast, sich vor Leute zu stellen und ein bisschen was.
Kein Problem, wäre übertrieben, aber ich springe einfach rein.
Gab es da einen speziellen Moment, wo sich da bei dir in der Birne was verändert hat oder hast du darauf hingearbeitet durch irgendwelche Techniken oder Verhaltensweisen oder sowas?
Ja, das ist schon ein Prozess. Also das erste Entscheidende war natürlich meine Kinder, die ich bekomme, also meine Tochter vor 10 Jahren. Du kommst ja erstmal aus dieser Workaholic, ich arbeite 6 Tage die Woche.
Aus dieser reinen Tattoo-Welt.
Aus dieser Tattoo-Welt genau so raus und merkst, okay, es gibt jetzt noch ein Leben, es entwickelt sich ein Privatleben.
Ja.
Ne? Also es ist nicht nur arbeiten und weggehen und feiern. Und dann kommt auch viel mehr Urlaub so in dein Leben, also einfach weil die Betreuungsbedarf haben, also die wollen ja auch, die wollen ja auch was machen mit dir, ne? Also die wollen ja nicht nur versorgt werden, sondern da musste ich mir erstmal reinfinden wieder in die Nummer
Musstest du auch lernen, effizienter zu zeichnen oder zu arbeiten, weil nicht mehr so viel Zeit da ist?
Das ist eine gute Bemerkung, genau so war es. Also ich konnte vorher verspielt arbeiten, mich austoben und so waren die Arbeiten auch. Wirklich, also so immer auf der Suche so. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich Kinder hatte, habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich eine Effizienz reinbringen. Effizienz ist schon das richtige Wort, aber vielleicht auch Rhythmus, Wiederholung und alle so eine Sachen. Interessanterweise dachte ich, ich werde eigentlich theoretisch weniger Zeit haben zum Zeichnen, weil ich ja jetzt Kinder habe. Also das kann ich mir klemmen, das kann maximal tätowieren. Aber durch diese Ferien, die dann später kamen regelmäßig, hatte ich immer wieder so viermal im Jahr einen Urlaub, wo am Anfang viel mit den Kindern machen. Je älter die werden, dann haben die Freunde und so. Und dann sitzt du auf einmal da und hast wieder Zeit.
Ja.
Und da und kam dann...
Du auch wieder zeichnen.
Ja. Genau. Und dann, da war dann abends auch so, dann habe ich Literatur passende da gehabt. Also dreht sich ja meistens um Mythologie, Tarot, Astrologie. Und dann in diesem Urlaubskontext, also nicht auf Arbeit, ich will jetzt was malen, sondern das passiert dann einfach so. Und deswegen ist es halt super entspannt. Und deswegen kann man auch große Serien oder sowas machen, weil knüpfst halt einfach wieder an beim nächsten Urlaub.
Kommen wir später noch drauf zu sprechen, glaube ich, auf deine Bildsprache und mit welchen Motiven du viel arbeitest und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Entwicklung, die da stattgefunden hat. Wie ging es denn grundsätzlich bei dir mit dem Zeichnen los? Warst du schon immer so klassisch, so der Kiddo, der schon im Kindergarten irgendwie rumgekritzelt hat? Oder haben deine Eltern irgendeinen Background, der dahin geht oder sowas?
Nee, mein Vater, die sind nur Arbeiter. Also wer ist Arbeiter? Ich habe nie Kontakt zu Künstlerinnen.
Woher kommst du ursprünglich?
Cottbus in der Nähe von Berlin ist das.
Ja. Und wann nach Berlin?
2003.
Da hast du schon tätowiert.
Nee, ich habe vorher eine Ausbildung gehabt in Finsterwalde. Hardcore Inc., Lutz Lehmann und Matthias Böttcher.
Ja.
Da habe ich 1-2 Jahre Ausbildung gemacht und dann habe ich schon gesagt, oh, ich wollte eh nach Berlin und ich muss raus aus der Kleinstadt. Und dann habe ich bei Bere Tattoo Obscur gearbeitet.
Ja.
Und bei Bammer im Sign of Liberty. Und dann,
Österreicher, stimmt.
Genau, der hatte so eine Fabriketage. Das fand ich dann eigentlich ganz inspirierend zu sagen, Alter, wir machen Kreuzberger Hinterhof, Fabriketage, Galerie.
Ja.
Und da haben wir dann auch mit Matthias dann, und der meinte dann, oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf Finsterwalde, Kleinstadt, ich will auch nach Berlin. Und er hat mich dann, also praktisch seinen Lehrling gefragt, wollen wir was zusammen machen? Und da kam man dann auf die Idee, okay, wir machen auch Hinterhof, ne? Also wir haben keinen Bock auf Street Shop.
Ich kriege nochmal rein und gehe nochmal weiter zurück. Eltern eher Arbeiterklasse und du hast aber so...
Ich hatte, so wie du gesagt hast, rumgescribbelt immer, ne? Am Hefterrand, als Kind schon.
Gab es da irgendeine Vorgeschichte? Ist dein Opa irgendwie, bei mir war es so, mein Vater ist da überhaupt nicht veranlagt, so. Mein Opa hat gemalt, ich habe auch mal eine Zeit lang gemalt, dass so eine Generation übersprungen wurde oder so.
Mein Onkel, dem wurde gesagt, aber der ist mit 30 verstorben. Also der hat einen Motorradunfall gehabt, kurz nachdem ich geboren wurde. Deswegen ist es wahrscheinlich genetisch so eine Sache oder praktisch eine Ahnenreihe irgendwie drin, aber es kann nicht direkt gewesen sein, eine Beeinflussung. So. Und der hatte, ich habe noch ein Porträt von meiner Mutter von ihm hängen, das ist das Einzige. Aber der hat auch im Osten, der war auch Lokführer, also der konnte das nie ausleben. Ne? Also das war immer so auf Freizeitbasis. Mhm. Und so war das bei mir auch so. Das war nicht vorstellbar, dass ich da mal Geld verdiene. Ne? Das war immer Hobby.
Wann ist denn dann zum ersten Mal eine Tätowierung oder Tätowierungen in dein Leben getreten? Wann hast du die zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und wann hast du dann diese Verknüpfung gefunden, so nach dem Motto, Moment, ich kann gut zeichnen und ich finde Tätowierung interessant, das erstmal so auf eine Linie zu bringen, dass man sagt, hey, fuck, vielleicht könnte ich das selber machen.
Ja, genau, das ist einfach, du hast dann erstmal die Sache und denkst, na okay, da kamen dann so eine naiven Ideen, Grafikdesigner und sowas. Also das war gerade modern, da so Produktdesign und so, okay, vielleicht studiere ich irgendwann mal, habe mich dann da beworben, aber immer so halbherzig.
Tätowierungen hattest du da noch nicht so auf dem Schirm?
Das war am Anfang, ich komme so aus dem Subkultur, Skinhead, Punkrock-Szene.
Aber da sind doch Tätowierungen. Genau,
da
waren,
aber ich komme aus Cottbus, ne? Und da war so, da gab es ein Studio, was so.
Das war Schrott.
Ja.
Also Biker-Tattoo.
Biker-Tattoo, ja, das ist Jens
Sohler.
Jens Sohler hat es gemacht und so. Und der ist schon visionär.
Der hatte die Deutschlandfahne auf der Stirn.
Genau, Gesicht tätowiert, war zu Ostzeiten im Knast.
Und was eine Ansage, als DDR-Bürger hast du die Flagge der BRD auf der Stirn.
Ja, das war auch die Ansage. So meinte er auch so. Die haben nicht damit gerechnet, dass die je wieder rauskommen.
Wahnsinn.
Und dann haben die einfach sich das Gesicht tätowiert. Und
hat er das immer noch?
Der ist immer noch, genau.
Krass.
Und das ist halt
das?
So.
Das ist ja wohl die derbste. Also das derbste Ding, was du mit einer Tätowierung, glaube ich, machen kannst.
Ja, das ist wirklich ja.
Du kannst dich, oder ich glaube noch nicht mal fick dich auf die Stirn geschrieben, top das in der DDR, die BRD-Flagge auf Wahnsinn.
Ja, also dann auch Strafen oder sowas in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich mach's trotzdem. Also erstmal ist Tätowieren nicht erlaubt und zweitens BRD ja, fahren genau. sowieso nicht und dann zu sagen,
wow.
Okay, dann.
Wie viel Eier in der Hose ja. kann man haben? Ja.
Und der Typ, genau, das war auch inspirierend so, aber das ist halt so von der Persönlichkeit, fand ich das schon auch krass. Auch die Jungs, die ich damals kennengelernt habe, die hatten halt einfach diese schwarz-grauen Vorlagen. Hier Reaper mit Pitbull mhm. und die hatte fast jeder so ein Ding. Oder ein Skinhead-Schriftzug oder irgendwas. Ja, oder Drachen. Ja, ja. Also, das sah alles hart aus.
Ja.
Und die waren immer älter, die Jungs, und das war sowieso immer so ein Vorbild, also ein krasser
ja, zu tätowierter
Typ, der austeilen kann ja. und der sich nicht bieten lässt, immer kriminell. Mhm. Und dann war,
ganz wichtig.
Ja genau, also ich hatte am Anfang auch das Ziel, weil meine Eltern sind da, ich bin da sehr behütet groß geworden, aber das war mir alles so langweilig, also es ja. war klar, ich will auf jeden Fall in die Gosse und gucken, was da abgeht. Und die wollten halt praktisch, dass ich eine gute Ausbildung mache, die wollten mich katholisch erziehen und ich bin komplett
ja,
aus der Art geschlagen.
Ne? Vor allem, die Grenze war auf, so ey, ja. jetzt ist doch alles möglich,
ja.
warum sollte ich da einen vorgefährlichen Weg jetzt noch gehen?
Genau.
Was warst du? Warst du Punk? Warst du Hardcore-Kid? Warst du Skin? Warst du irgendwas dazwischen?
Ja, genau.
Also Sharp-Skin jetzt so. Ne?
Genau, also ja. politisch war ich war erst so eine Zecke und dann habe ich festgestellt, oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu nicht stark genug. Und dann bin ich in diese Sharp-Skin-Szene gekommen.
Ja. Sharp, und, dieser Begriff.
Ja.
Weißt du, wer den etabliert hat? Woher der kommt?
Ich habe nicht, wie ist das, da mal so eine Demo gab und dass es dann irgendwie so eine Aufkleber.
Tätowierer Markus Pacheco.
Quatsch, echt? Ach, das ja. ist ein Armin-Ding, stimmt, da habe ich ja, mal irgendeine Doku gesehen.
Weil der war selber und ist, glaube ich, halb Puerto Ricaner
mhm.
und der rannte halt rum wie so ein Skin halt, mhm. ne? aber glaube ich, immer Reggae gehört oder sowas und in irgendeinem Interview oder irgendwie sowas müsste man den Andreas Köhn fragen, der ja sehr gut mit Markus Pacheco, also der Veranstalter der ja. Kaiserstadt Tattoo Expo, sehr gut mit ihm befreundet ist. Der hatte mir das auch schon mal erzählt, aber ich kriege es nicht mehr so 100%. Es ist auf jeden Fall so, er hat diesen Sharp-Begriff, also ist Skinheads ja. against Racial Prejudice,
genau.
also gegen ja, rassistische
Vorurteile
genau. ne? Es geht jetzt dagegen, ja.
Ja, das war am Anfang schon sehr wichtig, ne? Also weiß ich gerade so, Cottbusser Plattenbau-Ghetto, da...
Vor allem, da sind ja richtige Nazis, also was heißt richtige? Richtige ist falsch in dem Kontext, aber da sind ja einfach Nazi-Skins wahrscheinlich
ja, genau.
auch rumgelaufen.
Also das war auch immer so diese Sache, also es gab so eine Situation, wo wir da uns durchmogeln konnten so und manchmal ging es nicht.
Weil
ne?
ihr natürlich so ein bisschen ähnlich aussah. Ja,
du musstest auf die Off näher gucken, ne? Also da
ja,
ging es
ja.
manchmal, aber zum Beispiel, wenn du einen Irokesenschnitt hast, hast du halt immer
sofort
auf die Fresse gekriegt. Ja. Ne? Und
hast du mal aufs Maul bekommen?
Ja, regelmäßig. Und aber also immer ganz gut. Also ich, in der Schule weiß ich, da war ich halt die einzige Zecke in den ganzen und alle waren Faschos und dann habe ich regelmäßig aufs Maul bekommen. So. Und dann war schon
Boah,
irgendwann.
Alter.
So, du wirst so aufgelauert von so Gruppen, so, wo du dann das auch erstmal eine Weile aushalten musst, weil du weißt, das war auch so Nachwendezeit, da haben die Lehrer auch drauf geschissen, so, weißt du, da gab es keinen Support oder sowas. Und das war schon eine harte Schule und dann hatte ich natürlich das Gefühl.
Aber, also da brechen noch ganz viele zusammen, die sagen so, okay, dann mache ich mir halt die bunten Haare weg und renne einfach nur normal rum, damit ich nicht aufs Maul kriege.
Ja, das ist aber nicht
Wie
so.
Wie alt warst du da, 15, 16?
Ja, so oh, ungefähr, so 10. Klasse.
Da willst du natürlich auch rebellieren. Ne? Dann willst du deinen eigenen Weg finden und dich nicht davon jemandem...
Ja, ich hatte schon Support auch von anderen Leuten, von anderen aus der linken Szene, aber in der Schule eben nicht so. Und dann war schon so, ich muss da einfach durch. Das war so, was sollen sie machen, jeden Tag? Oder irgendwann hören die schon auf, ne? Also,
ja, ich habe so, Hornhaut auf die Zähne, Alter.
Ja, das, also ich bin so ein Ausdauertyp, ich sag mal, ich halte das jetzt aus.
Was war das Schlimmste, was dir mal passiert ist?
Jetzt in dieser Zeit, das war nur so eine Schikanierung und dann Maxi, also ich glaube einmal war, dass sie dann früh morgens aus irgendeinem Grund losgestürmt sind und mehrere Leute haben auf mich eingeschlagen, aber es waren jetzt nie krasse Verletzungen.
Okay.
Es war immer so, dass das... Es
war so eine jugendlichen Prügelei und
ja,
nicht so,
und
dass einer ein Messer hatte oder sowas.
Nee, das war genau eher so dieses, musste auch aufgepasst werden, dass sonst wäre dann wieder Direktoriat und sowas reingekommen. Also die haben auch geguckt, dass sie da... Wenn die ihn abstechen,
das Link, ey. Lass uns den so verprügeln, dass keiner merkt. So.
Ja, das war auch schon so, die wussten schon, ab was geht,
okay.
wo die Leute weggucken und wo es drüber ist. Und später war das dann, da hatte ich auch das Gefühl, ich stecke jetzt nicht mehr ein, ich will jetzt austeilen. Und dann bin ich natürlich in die komplett andere Ecke gegangen, diese Skinhead-Ecke. Und da war dann am Anfang noch so
Sharp-Skinhead-Ecke.
Sharp-Skinhead-Ecke. Und dann ging es dann schon los.
Aber du bist eigentlich ein relativ schmächtiger Typ, aber das ist dann so Straßenabitur, das lernt man dann.
Straßenabi und einfach zwei Kumpels haben. Also okay, das war dann so die Sache, ich schaff's nicht, ich habe keine Kickbox-Skills oder sowas, aber ich habe zwei Kumpels und wir unterstützen uns da gegenseitig und das war halt unfaires Kämpfen halt einfach. Aber darum ging es doch nicht so ehrenhaft 1-1.
Ja, aber ganz ehrlich, also das soll das nicht legitimieren, aber wenn du Monate oder Jahre lang immer einstecken muss. Ich meine, was passiert bei wahrscheinlich 99,9% der Menschen, die sagen irgendwann, Alter, jetzt will ich mal einen aufs Maul hauen. Ne?
Ja, das ist genau so einfach so in das andere Extrem hauen. Mhm. Und da bin ich dann natürlich, hab dann halt mich mit Faschos gedroschen und so, wurde auch wieder oder hab auch ausgeteilt. Es war ewig immer so ein Hin und Her in diesem politischen Sektor. Aber eigentlich ging es auch immer nur um, wer ist hier der Stärkere. Ne? Also dieser Politikmantel war für mich Legitimierung, Antifaschist zu sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, aber es ging eigentlich nur, wer verteidigt hier sein Revier und das ist also die alte Nummer, ist es halt so gewesen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das wird jetzt ein bisschen viel hier. Vorstrafen wurden mehr, Bewährungsstrafe, Geldstrafen, dann parallel.
Alter, ey, du sitzt vor mir. Du, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 40.
Ja. Du siehst sehr jung aus.
Ja, danke. Das höre ich öfters. Interessanterweise gibt mir ein gutes Gefühl.
Andere Menschen hätten das Kompliment jetzt zurückgegeben, aber nein, so weit sind wir noch nicht.
Ich muss gleich sagen, ich bin nicht höflich. Also ich bin da wirklich...
Ja. Du hast Straßenabitur.
Also höflich, merke immer, ich weiß auch nicht, wie das so richtig geht.
Ah, okay.
Ich bin jetzt softer als früher, also ich habe nicht mehr so eine Kodderschnauze.
Vielleicht solltest du einen Job machen, wo das relativ egal ist, so Tätowierer oder sowas.
Das
wäre natürlich was. Ne?
Das habe ich nämlich auch gemerkt, diese Gratwanderung. Ich habe dann noch einen normalen Job gehabt, Raumausstatter, und wo du dann alten Omas die Gardinen aufhängst oder Laminat verlegst oder sowas. Und ich habe gemerkt, das wird extrem. Also mein Wochenendleben und mein Unterwochenleben, ich werde schizophren langsam. Und
vor allem, wenn du so ein extrem langweiliges Wochenleben hast, du suchst ja ein Ventil dann am Wochenende. Dann wird es ja immer noch krasser am Wochenende.
Genau.
Das kenne ich aus meiner Ausbildung. Ich habe Vermessungstechniker irgendwann mal gelernt. Ey, so in Ingenieurbüro. Ja. Und die Wochenenden, die waren knallhart, weil ich mich echt so, also ich habe so einige Sachen konsumiert auch und so weiter so fort, weil du wolltest einfach die Birne mal frei haben und nicht an diesen scheiß Alltag denken. Ne?
Da wurde es wurde fürs Wochenende gelebt und dann unter Woche einfach nur durchgearbeitet. Also ich weiß auch nicht, warum ich mich da nicht so, also ich habe dann 3 Jahre Ausbildung gemacht, aber auch wieder ausgehalten halt, ne? Also dieses...
Ja, ich auch tatsächlich.
Dieses,
meine Eltern zuliebe war das tatsächlich.
Ja, sowas auch. Mir ging es dann auch so, ich habe dann schon am Ende der Lehre gemerkt, ich habe mich tätowieren lassen, habe dann gesehen, genau das, was du gesagt hast, ist ja gar nicht so schwer. Also wenn der das kann, dann kriege ich das auch hin.
Aber Moment, da muss ich kurz einhaken. Wir haben jetzt ganz viel über die Subkultur und was für Tätowierungen die Leute damals hatten. Aber gab es einen Moment, wo du zum ersten Mal eine künstlerisch, ich sage jetzt einfach mal aufwendigere gemachte Tätowierung gesehen hast, wo du dachtest so, okay, das geht auch? Krass.
Also live nicht. Also ich habe dann angefangen, amerikanische Magazine zu gucken. Da und das war so, wow, New School. Es gibt New School, das ist Graffiti.
Es gibt Chrom und Licht.
Genau, und das war so, Alter, das ist eine stylische Tätowierung für mich damals gewesen. So.
Ja.
Und
in welchem Jahr sprechen wir jetzt? 97, 98, 96, sowas?
Boah, ich bin da ganz schlecht drin.
Ich bin ja 2 Jahre älter als du.
Also ich glaube, es wird ein bisschen später gewesen sein.
Okay.
Das heißt,
99 vielleicht.
Ja, wo ich dann so 2000, ich dann angefangen habe, so Magazin.
Ja, also
ich
ebbte das schon wieder ein bisschen ab, diese richtige New School-Nummer, ne?
So bei den Amis bestimmt, auf jeden Fall. Aber in Deutschland war es so, ich habe dann angefangen zu zeichnen. Oder diese.
Wer war der erste Tätowierer, wo du sagtest so, boah.
Ich weiß nicht, ob der später kam, aber diese so Jimmy Litwalk, Tim Beatron.
John Litwalk, ja.
War
wer der zweite?
Tim Beatron, der hatte da so ein bisschen mehr so creepy Stuff gemacht. Okay. So, ich weiß die Namen auch alle nicht mehr, aber alles war so New School.
Ja, ja, klar.
Das ist so lange her.
Ja. Dann hast du angefangen, sowas abzuzeichnen oder versucht auch mal so zu zeichnen? Oder anders, hast du damals noch gezeichnet und wie sah das überhaupt vom Stil her aus, was du da gezeichnet hast? War das realistische Sachen? Hast du Sachen abgezeichnet? Hast du Comic gezeichnet? Was hast du gezeichnet zuletzt?
Also ich hab dann so Comic-Strips gemacht für Subkultur, also so praktisch so, ja, weiß nicht, Karikaturen. Also alles ging alles um diese Skinhead-Subkultur, da war ich ziemlich deep drin. Das hatte mich gefesselt. Da habe ich gezeichnet und dann kam diese Tattoo-Welt, das eröffnet sich und da war ja eine komplett neue Bildsprache. Praktisch diese brennende Herzen war, glaube ich, das Burning Heart in allen Varianten.
Ja.
Und das war so diese erste Einschätzung, okay, da kann ich jetzt mal wirklich was Neues erschließen, weil die Subkultur, das war irgendwie abgeschlossen, da gab es nicht mehr. Und am Anfang, es gibt auch noch Flashheads, die ich verkauft habe, wo dann noch so ein weinender Skinhead, Junge, irgendwie, der sauer ist, weil ihm irgendwie sein Spielzeug geklaut
hat. Emo-Skin.
Ja, so, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es war okay, noch so eine Verbindung aus diesem Subkultur, ging so langsam ins Tattoo-mäßig.
Aber irgendwann hast du gemerkt, das kann man eigentlich gar nicht verbinden.
Das war interessanterweise ein Bestseller irgendwie. Also es ist ein kleiner Junge, der tätowiert war und angezogen wie ein Skinhead und weinte. Und ich habe den auch sehr oft schon tätowiert gesehen. Dann so, warum das so lief, weiß ich nicht, was das angetriggert hat. Ja. Vielleicht aber, weil ich einfach nur Subkultur mit Tattoo verbunden habe. Ja. Und bin dann aber straight auf diese ganzen Ikonen. Burning Heart, ja. Panther, Tiger, ja, okay. Schädel in allen Varianten.
Hast du dann gezeichnet und dann hast du dich irgendwann mal, nachdem du deine Raumausstatterausbildung durch hattest, hast du gedacht, so, okay, nehme ich mal eine Mappe und gehe zu einem Tätowierer und frage, ob ich da vielleicht mal rumhängen kann oder eine Lehre machen kann?
Nee, ich bin immer so auch sehr businessorientiert. Also ich habe gleich gesagt, ich mache ein Flash-Set und will die Dinger verkaufen. Also das einfach ging es darum.
Und du hattest da noch nicht eine Linie tätowiert?
Das war gleich zeitgleich.
Okay.
Also ich habe mir Tattoo-Magazine gekauft, habe dann angefangen zu zeichnen, habe dann jemanden gefunden in Berlin, Lucky. Fantasy Tattoo damals noch, der so ein Graffiti, also ein Sprüher war und das dann tätowiermäßig umgesetzt hat, also wo ich dann das auch auf der Haut haben konnte, eine farbige Tätowierung, die stylisch aussieht.
Ach, du hast quasi deine eigene Zeichnung?
Nee, er konnte auch schon gut zeichnen.
Ach so, okay.
Und ich habe dann praktisch, das war meine Inspiration, ja. Wenn er das kann, schaffe ich das auch, ja. Und habe dann gesagt, ich stelle jetzt einfach Flashchats zusammen, das war ja auch damals so, dass kaum jemand zeichnen konnte und es gab diese, wenn du jetzt nicht importiert hast aus den Staaten, kam an diesen New School Kram auch keiner ran. Da dachte ich mir, ich stelle das einfach zusammen und dann renne ich da von Laden zu Laden und verkaufe die Dinger.
Heutzutage wäre das, glaube ich, fast gar nicht mehr denkbar, dass Flash-Sets rauskommen von jemandem, der kein Tätowierer ist. Oder?
Ja, ich habe auch Tätowiermagazin die Dinger dann hingeschickt und die haben die sofort abgedruckt.
Da ja, geil.
Ich auch, entweder bin ich
Das war
guter,
ja einfach.
Ja, genau. Bin ich ein guter Künstler oder das Magazin hat nicht so einen hohen Standard. Ne?
Also, geil.
Aber
komplett das, andersrum eigentlich wie üblich so.
Ja, das war so, ich musste jetzt zum Beispiel Grafikdesign, das war so eine feste Struktur, wo man Leistung geben muss und wo man da sich reinarbeiten muss. Und die Tattoo-Szene hat mich da mit offenen Armen empfangen, so von allen Seiten. Mhm. Und dann war klar, okay, das ist die richtige Richtung. Und dann bin ich durchs Flash-Verkaufen, dann auf Messen immer so Städtetouren. Einfach dann in aller Läden, Hamburg, Berlin dann abgeklappert. Und das hat mir hat mir schon Rückhalt gegeben, okay, dann komme ich da auch rein und bin dann nach Finsterwalde gekommen, weil ich da irgendwie Praktikum hatte und dachte mir, ey, da wird doch ein schäbiger Laden sein. Ja. Ich versuch's mal gucken. Und das war aber ein ziemlich stylischer Laden mit also auch Hardcore-Kids, die waren da alle genauso drauf wie ich.
Genau, das war auch total wichtig zu der Zeit, dass es auf einmal Tätowierer gab, die den gleichen Background hatten wie man selbst. Ne?
Ja.
Und nicht irgendwelche Biker, die. Der Sebastian führt gerade das Mikrofon. Wir sitzen hier mit so total spackigen Headsets. Ich hoffe, auch im Hintergrundgeräusch, nebenan ist noch eine Straße, ist nicht allzu viel zu hören. Der Sebastian hat gerade was getrunken, Wasser.
Ah,
oder einfach Korn.
Nee, Alkohol trinke ich schon lange nicht mehr.
Gar nicht?
Ja, seit mehreren Jahren. Mhm. Ja, was heißt gar nicht mehr? Also früher, also ich habe gestern zum Beispiel ein Glas Wein getrunken, um einschlafen.
Habe ich gehört.
Ja.
Aber auch... und was dann passiert ist, das kann man im Internet nachlesen. Nein, natürlich nicht. Nee, aber das haut dann natürlich auch voll rein, oder? Ein Glas Wein.
Das haut rein, genau. Ja. Ich habe sofort angefangen zu tanzen und es war fast, ich habe schon angekündigt, lass uns jetzt irgendeine Hotelbar stürmen. So. Es war schon fast wieder ein Rückschlag in die alte Zeiten.
Ja.
Aber nee, eine Zeit lang durfte ich gar nichts trinken, um einfach da eine Distanz zu bekommen und auch nicht mehr feiern gehen.
Ja.
Jetzt kann ich mal ein Glas Wein trinken oder wo wir den Laden dicht gemacht haben. Habe ich es mir auch komplett gegeben. Aber ich musste nicht die ganzen Wochenenden danach wieder weitermachen. Und das war früher so. Da gab es kein Ende.
Ja, okay.
Deswegen heute Wasser und Tee.
Wir sind jetzt quasi in der Zeit, Finsterwalde, wo du dann angefangen hast zu tätowieren.
Ja.
Und da du ja natürlich auch schon Flash-Sets produziert, gemalt, gezeichnet und auch verkauft hattest, hast du wahrscheinlich relativ schnell angefangen, deine eigenen Zeichnungen zu tätowieren.
Genau, der Laden, das war schon ein funktionierender Street-Shop, wo alles, also die Walk-ins waren abgedeckt und ich musste jetzt irgendwie einen Kunden selber ranholen. Und da ich aber viele Leute schon aus dem Subkulturbereich kannte, die da wohnten, war das einfach. Also ich habe dann entweder Vorlagen, die ich selber hatte, praktisch da auf die Haut gebracht. Oder einfach, das, ich hatte auch Bock damals, so die ganzen durchgeknallten Ideen umzusetzen und musste nie Walk-ins machen. Also ich habe einen Kanji gemacht und einen Tribal. Ich habe immer alles einmal probiert, um zu wissen, wie das ist.
Ja.
Und ansonsten gleich immer Farbe. Und natürlich auch so größenwahnsinnig, meine zweite Tätowierung war ein Sleeve. Also, weißt du, also das macht man.
Ein ganzer Arm oder Half Sleeve?
Nee, es war ein ganzer Arm. Früchte. War die Aufgabe Früchte. Krass. Und ich habe den konzipiert. Aber du machst ja keinen Gefallen.
Und die Leute im Shop, die haben dir vertraut und haben gesagt, also die hätten ja auch sagen können, Sebastian, pass auf, das ist eine Nummer zu groß, lass mich den mal machen, guck zu.
Das war eine schöne Community, wo es gar nicht diesen Ausbilder, Lehrling gab, sondern ich hatte das Gefühl, wir sind eine Gruppe und wir sind alle am Rumhasseln und da gab es immer Support.
Wir können ja alle nichts.
Nee, das war auf hohem.
Nein, also, ich weiß ja, ich kenne ja die Leute und das sind, also die haben ja später, ey, also richtig gute Tätowierer.
Ja. Genau, und das ist so, Lutz Lehmann hatte damals so Realismus-Kram gemacht, der hatte eh so seine, aber gut, der hatte so, aber Realismus war sein Steckenpferd, das ist immer noch.
Ganz kurz, hatte Lutz Lehmann zu der Zeit ganz große Flash-Tarre und eine Glatze?
Genau.
Den habe ich auf der Berlin-Convention tatsächlich mal kurz kennengelernt.
Mhm,
da hatte ich einen Sleeve vom Hennes gerade neu und da hielt er mich fest und sagte, zeig mal. Ich erinnere mich. Ich meine, es 19 Jahre her, aber trotzdem weiß ich es noch.
Egal. Ja, das ist doch eine ganz andere, also es ist noch eine engere Szene gewesen. Also so bin ich da auch reingekommen. Das ist da wie so eine Club-Atmo und da war so, eigentlich kannte fast jeder jeden.
So wie 2019 in Aachen vielleicht?
Das könnte sein, ne?
Könnte sein.
Also ich habe jetzt einen kurzen Einblick, aber doch, ich sehe Parallelen.
Ich gehe zu einer Tattoo-Convention im Jahr und das ist Aachen.
Ja.
Und nicht, weil die so scheiße ist. Lass mal nach Aachen fahren. Da ist wieder, lass mal gucken, was noch mieser ist als letztes Jahr.
Genau. Nee, aber wow. Das war bis jetzt auch so der Eindruck, dass es schon wieder enger wird. Also hier auf der Messe auf jeden Fall. Und so war es damals ja auch, dass ich da ganz gut eingeführt wurde, dass er sich auskannte und konnte gleich durchstarten. Vollstes Vertrauen. Die Kunden kamen mir entgegen. Das heißt, ich habe nie Widerstände gehabt. Also so richtig verwöhnt, ne? Wo dann so alte Tätowierer sagen, Alter, kann ich, werde richtig sauer, Alter. Noch nicht mal eine Maschine gebaut.
Ja.
Und macht gleich los. Verwöhnter Bursche.
Wir machen jetzt mal, das war zu welcher Zeit? War das 2004. Okay. Ich glaube, kurz danach habe ich schon, glaube ich, auch die ersten Arbeiten. Das war dann so langsam MySpace-Zeit.
Mhm.
Von dir gesehen. Und ich schmeiß jetzt mal ein Wort in die Runde. Kann sein, dass sie da die Hutschnur hochgeht. Vielleicht treffe ich damit auch den Nagel auf den Kopf.
Das wird
aber
spannend.
Es war schon sehr, sehr viel Comic drin.
Auf jeden Fall.
In diesen Tätowierungen.
Ja,
so bist auch kein, dass du sagst, nein, das sagen immer alle oder so. Es war schon sehr Comic inspiriert.
Ja.
Ja.
Also ich habe dann die aus diesem Comic Zeichnen, Subkultur Comics hin, okay, das sind die Tätowierungen und da war immer Story, Geschichte und
also glaub, viele Affen habe ich von dir gesehen.
Ja, Affen. Ich habe immer so Steckenpferde, wo ich dann
mein Affe war ein Steckenpferd.
Ich brauche dann so
ein. Hast du irgendwelche Steckenpferde? Ja, Affen. Okay.
Nee, dass ich dann praktisch ein Thema, wie am Anfang brennende Herzen, wird in allen Varianten, Affen in allen Varianten, bis es muss immer ausgekostet werden. Genau, und Affen hatte ich eine. Ich glaube, das fing an, dass du mal hier diese Grüße aus Tätowierungen, da war irgendwie das Thema Zirkus und da hatte ich so einen Affen gemacht und den hatte ich dann immer weiter gesponnen in anderen Varianten. Und das war definitiv Comic. Also ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen New School und Comic ist, aber ich glaube.
Es verschwimmt so ein bisschen.
Verschwimmt. Ne?
Ich glaube von den Motiven her. Weil aus dem Comic kenne ich zum Beispiel kein brennendes Herz oder.
Ja, da gut, da kommt das Traditional.
Dolch oder so, einen chrom getwisteten Dolch. Den kennt man als in Anführungszeichen New School Tätowierung, aber im Comic so ein Dolch an sich, nee.
Ich glaube, ich hatte auch richtig mehr Bock auf diese Characters, halt so Mädchen mit großen Augen und selbst Schwalben mussten riesige Augen haben, es musste alles niedlich, übertrieben sein. So. Und das war das Ziel, einfach Traditionals. Oder ich bin dann aus diesem Comic, New School, Neo-Traditional, Traditional, also das ist tatsächlich so der immer reduzierter geworden.
Ja.
Aber am Anfang alle Farben, alle Perspektive, Beleuchtung, also viel.
Ja.
Aus meiner Sicht heute zu viel.
Das heißt, wenn du ein 2005er Sleeve von dir siehst heute, guckst du den an und denkst, was?
Denke ich fast, von wem ist der? Also ich kann es nicht mehr so richtig, nicht, dass ich sage, oh, so scheiße, sondern voll interessant. Also handwerklich, oh, Gratwanderung, so Haltbarkeit. Also ich hatte zeitlang auch mal nur Motive Außenlinie und drinnen nur schattiert, also hell-dunkel Kontraste und Graulinien.
Kommen Leute zu dir und lassen sowas, wenn es nötig ist, überarbeiten oder so?
Ich glaube, das war am Anfang dann so ein bisschen, dass man dann so nach 2-3 Jahren nochmal was überarbeiten musste, aber damals haben die Sleeves auch so lange gedauert. Ich habe ewig gebraucht durch die Details und heute sind es ein paar Sitzungen, da ist das Ding fertig. Mhm. Ich habe gefühlt immer mehrere Jahre ein Sleeve gebraucht, obwohl die wahrscheinlich jeden Monat gekommen sind. So. Also okay. Das war Wahnsinn, was da einfach an Energie reingesteckt wurde. Ja. Durch dieses Aufwendige eben, diese ganzen Effekte.
Und 2004, dann warst du auch, dann bist du irgendwann nach Berlin. Wann bist du nach Berlin?
Ich muss dann 2005 oder 2006 gewesen sein.
Kurz danach.
Ja.
Und noch nicht zusammen als Lowbrow Tattoo Parlor hieß der
ja,
Laden.
Ja, ne? Genau. Wir wollten einen innovativen Namen haben, der amerikanisch klingt. Und uns wurde dann von Anni, die später kam als Amerikanerin.
Anni Frenzel.
Anni Frenzel.
Die in die Staaten zurückgegangen ist.
Die auch aus Deutschland kommt. Aber die der amerikanischen Sprache mächtig war. Und die hat uns dann, nachdem der Laden
schon... amerikanisch, nicht der englischen?
Nee, das ist schon,
die Amerikaner mit ihrem Amerikanisch, ich verstehe kein Wort, Alter.
Nee, die kann schon richtig amerikanisch, die ganze Länge. Und sie hat uns dann erklärt, wie der Name ausgesprochen wird. Lowbrow Tattoo Parlor, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme.
Der ist echt schwierig.
Der ist echt schwierig und das haben wir auch festgestellt.
Ja.
Das ist in Deutschland.
Am Telefon immer erst da, Lowbrow Tätowierstudio?
Ja, auch die Frage, was heißt das überhaupt? Ja. Also es heißt einfältig und dann dieses Highbro, Lowbro, Street Art immer zu erklären war so. Oh. Und wir wollten den Namen auch ändern, Berlin Backyard. Wir haben es ein Jahr probiert, das hat dann immer, wenn so ein Name drin ist, ist er drin. Ja. Also wir haben es ein Jahr versucht zu supporten. Gegen
der Name ist ja dann auch irgendwann stark.
Der ist dann da
das
einfach.
Das ist ja, weißt du, Adi, das nennt sich ja auch nicht um in...
Das ist Adolf Dassler, ne? Also klingt auch eigenartig und Adi das auch, aber ist einfach drin jetzt.
Die Ärzte... aus Berlin, die beste Band der Welt.
Ja.
Die wollten sich, ich glaube vor 5-6 Jahren war das, die haben ihren Manager in den kompletten Wahnsinn getrieben, die wollten sich ernsthaft umbenennen.
Auf dem Punkt, ja.
Die haben eine Woche hart ernsthaft diskutiert und weißt du, wie die hätten heißen sollen?
Was war deren Idee?
Ja. Laterne Joe.
Hm. Ich meine, es ist wesentlich besser geworden dann.
Also riesen, also Arena ausverkauft, 15.000 Leute. Hä, wer spielt denn da? Ja, Laterne Joe. Und der Manager hat dann nach schlaflosen Nächten die irgendwie dazu gebracht, Leute, ihr macht mich komplett fertig, was das an rechtlichen Diskrepanzen und was nicht alles, das könnt ihr nicht machen. Dann so, ja okay, dann halt nicht.
Ja,
dann
genau.
Ist zu langweilig.
Ja, genau. Wahrscheinlich probieren, wir wollen jetzt mal hier gucken, wie viel wir haben, aber es ist dann einfach
Joe,
viel hinter.
Aus, Alter, ich hätte die so hart gefeiert, ich hätte es so geil gefunden.
Das ist glaube ich.
Und dann hattest du den Laden mit Matthias Böttcher und Anni Frenzel eine ganze Zeit lang. Dann ist Anni Frenzel in die USA gegangen. Mhm. Und dann hattest du den Laden noch wie lange zusammen mit Matthias?
Ich glaube, wir haben die 10 oder 11. Ja, wir haben, das sind 2 Örtlichkeiten gewesen. Einmal, die erste war nur ein Jahr drin, dann wurde die saniert. Also 11, 12 Jahre. Und Anni,
der zweite Laden, was ich so auf Fotos gesehen habe, das war ein richtig schöner Laden. Ne?
Das war ein richtig schöner Laden, genau. Hinterhof, also von vorne eine typische Berliner und dann Hinterhof.
Schön geiler Altbau.
Geiler Altbau, Erdgeschoss, Terrasse, also Küche. Also als wir reinkamen, dachten wir, ja, ist so ein bisschen too much so. Aber es hatte sich dann schon festgestellt, dadurch, dass wir viel auf Arbeit waren, Küche macht Sinn, Terrasse macht Sinn. Mhm. Und es war dann so ein zweites Zuhause. Also wir sind früh hin, Bede. Haben da gearbeitet und sind wieder nach Hause.
Wie weit weg hast du davon gewohnt?
Auch eine Viertelstunde zu Fuß. Okay. Also immer alles im Kiez. Also ja, Berlin, ich bin ja nicht Berliner. Ich weiß nicht, wie es in Charlottenburg aussieht. Ich bin nur Friedrichshainer.
Ja, ja.
Also
ja.
Maximal
Prenzlauer Berg. Weil es ja schon eine Stadt ist.
Genau, es ist eine Kleinstadt in einer großen Stadt. Und ja, Anni kam dann, wir haben dann irgendwann gesagt, wir würden auch gerne jemanden reinnehmen, noch Gasttätowierer.
Platz war ja auch da.
Platz war da, genau. Und dann war so Davy Bloß, wollte erst bleiben und hat dann praktisch festgestellt, ich will doch weiter um die Welt reisen. Mhm. Und Anni kam dann zur Kundin zu mir und dann war so, hey, lass uns doch das zusammen machen. Oder steig doch ein bei uns. Und dann hat sie...
Ich glaube, und Matthias Böttcher, muss man dazu sagen, ist auch ein... Ist dein Freund.
Ist mein Freund, ja.
Ist ein richtig...
Arbeitsehefrau, also aus... Am Anfang war ich mit Lutz Lehmann näher, also praktisch da waren wir eng und wir sind mit Matthias eine Weile umeinander rumgeschlichen. Ist meistens so bei mir gewesen, so ein Muster, dass, wo es am Anfang nicht so sofort funktioniert, kann dann was ganz Stabiles draus werden und war dann erst eine Freundschaft und diese, das war dann eher so, lass uns was machen in Berlin, nicht lass uns mal Business zusammen machen, sondern
ja.
Hey, ich habe Bock auf dich.
Ja. Man kennt natürlich die Geschichten über Berlin so, du kommst als Tätowierer nach Berlin, interessiert erstmal keine Sau.
Jahrelang keine Sau. Weil es
10.000 Tätowierer gibt und alle hasseln irgendwie. Und was ich halt relativ häufig mitbekomme von richtig guten Tätowierern aus Berlin auch, ist halt so, man sieht das ja dann bei Facebook oder so, keine Ahnung, Terminabsage, die Leute kommen nicht. Mhm. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das bei euch anders war, weil ihr auch größere Projekte immer gemacht habt oder, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen überkandidelt, aber so ernsthaftere Projekte. Also es fängt dann niemand ein Sleeve an und macht dann die Linien und kommt, klar gibt's auch.
Gibt's auch.
Aber einem ist das ja normalerweise im Vornherein eigentlich bewusst. Oder interpretiere ich da jetzt gerade was völlig Falsches rein? Also nee, unterbrich mich gerne.
Nee. Ich habe gelernt, mal so ein bisschen ausreden lassen. Ne? Ja. Also das ist vollkommen richtig, dass wir das jetzt am Anfang jetzt nicht, wir hatten viel noch aus Finsterwalde mitgenommen teilweise. So, oder ich komme ja aus Cottbus. Also dass man einfach, ist sowieso klar, wenn du in diesen Städten um Berlin wohnst und du willst irgendwas, was Liebes haben, dann musst du sowieso nach Berlin. Und da konnten wir dann diese Übergangszeit, wo Berlin sich nicht für uns interessiert hat, also wir haben uns ja auch nicht geöffnet. Also es war ein Privatstudio und wir sind nicht auf Messen gefahren, haben keine Interviews groß gegeben. Mhm. Wir haben eigentlich unseren Kram gemacht, weil wir da auch schon sehr Ami-orientiert waren und irgendwie so die deutsche Szene gab es nichts für uns, was uns interessiert haben und deswegen war eher so, wir machen unseren Kram und gucken bei den Amis.
Ja.
Oder international. Und da hatten wir dann viele Kunden, wie du schon sagst, so zuverlässige Kunden, die einfach jeden Monat kommen. Und dann musste eigentlich nicht viel hasseln. Also das.
Und du hattest sofort einen einprägsamen eigenen Stil entwickelt. Das ist ja auch total wichtig.
War damals wichtig, ja. Da gab es noch nicht so viele verschiedene Stile und da dieses Custom Work, das war stark begehrt. Also ich hatte am Anfang auch eine lange Liste, Anfrageliste und also ich konnte das nicht abarbeiten. Ich habe schon immer dann zu Kollegen gegeben und dann aber auch wirklich eine Tattoo-Diva geworden, weil du, wenn du so viel Energie bekommst, hebst du halt auch einfach auch ein bisschen ab so. Weil du denkst, du bist der geilste Tätowierer und jo, das kann nur zu Kopf steigen, ne?
Ja, total, klar. Ist es als Tätowierer generell härter in Berlin als in anderen Städten? Weil es so ein Überangebot gibt?
Ich bekomme das nicht mit, aber ich kann es mir vorstellen.
Weil es bei dir läuft.
ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, es gibt auch Phasen, wenn ich die Stile zu hart geändert habe. Also ich habe eine Zeit lang mit Eddick, der jetzt Drinking Nectar heißt, zusammengearbeitet und der hat mich stark inspiriert. Also wir haben uns gegenseitig stark inspiriert. Aber da war schon, der hat mir schon klar gesagt, ich soll mich mal entscheiden. Also ich war da so im Neo-Traditional und irgendwie so ein bisschen gelangweilt von der ganzen Geschichte. Und in der Mitte entscheide ich doch, mach doch mal einen Stil, wo du glücklich bist. Und dann habe ich auch gleich gesagt, okay, dann mache ich keine Sleeves mehr, dann mache ich keinen Hintergrund mehr, dann mache ich nur noch Patchwork und nur das, auf was ich Bock habe. Und da habe ich einen relativ harten Cut gemacht. Da habe ich doch das Tarot-Flashlight angefangen. Und da war dann so eine Zeit, 2014 oder so, wo dann auch diese Wartelisten weg waren. Ne? Mhm. Also da war dann urplötzlich, wahrscheinlich weil auch viel mehr Kollegen am Start waren in Berlin, auch vom Ausland hingezogen sind.
Berlin zieht halt die Leute,
genau,
an, wie die fliegen, ist halt so.
Ja, wir haben viele, in Berlin sind viele internationale Tätowierer, die auch Guestspots und sowas.
Ja, ja,
ne? Also der Markt ist satt. Und das war so eine Durchstrecke, wo ich so eine Demutslektion bekommen habe, die gut war.
Hast du dann auch vermehrt, weiß ich nicht, Social Media gemacht oder sowas, um da so ein bisschen auszutarieren, gegenzusteuern oder so?
Social Media fand ich schon immer gut. Also seitdem MySpace angefangen hat, habe ich festgestellt, das ist genau mein Ding. Da kann ich als Einsiedler, als Eigenbrödler, geschützt durchs Internet praktisch mich darstellen, weil ich mich auf Messen jetzt, also ich war auf Messen entweder betrunken oder halt Intro. Ne? Also es hat keinen Sinn für mich gemacht.
Tattoo-Messe halt.
Ja. Und da war im Internet, da kann ich mich vernünftig darstellen. Deswegen habe ich brauche immer mal so einen Anschubs. Zum Beispiel hat mir Anni dann auch mal gesagt, so Instagram ist es jetzt. Und ich noch, ey, ich mach doch nicht den Scheiß auch noch mit. Ich habe jetzt gerade zu Facebook gewechselt. Und jetzt soll ich da Hipster Instagram machen. Und bin ich
was
jetzt
ich halt an Instagram so schade finde, eventuell habe ich das schon mal erwähnt in einer Folge, aber ist halt, wie viel eigentlich durch diese kleine Bildoberfläche verloren geht. Du guckst dir auf Instagram Sachen an und denkst so, ja, okay, Oberarm. Mhm. Und durch irgendeinen Zufall, einen Monat später, siehst du den live und dir fällt fast ein Ei aus der Hose. Und dann denkst du, Moment mal, Dann guckst du das nochmal auf Instagram. Es ist halt nicht darstellbar. Das funktionieren ja auch Videos so gut bei Instagram, weil du da mehr einen Eindruck kriegst. Das ist eine Räumlichkeit, du kannst einmal drumherum fahren oder so. Und da checke ich halt Tattoos mehr. Ne? Aber wenn es einfach nur flach fotografiert ist, ich finde, da geht total viel flöten. Ne?
Ja, genau, da muss man irgendwie noch zusätzlich Atmosphäre so ein bisschen schaffen. So. Aber das merke ich halt auch so. Also das ist auch das Überangebot. Ne? Also es ist ja nicht. Ist ja jetzt nicht ein paar gute Tätowierer, sondern weltweit alle guten Tätowierer gebündelt, auf dich abgestimmt für deinen Stil. Ist klar, dass man dann irgendwann schneller wischt, ne? Auch bei guten Arbeiten.
Was war die letzte Tätowierung, die du live gesehen hast? Also jetzt nicht die du gemacht hast, sondern von einem anderen Tätowierer, die du richtig geil fandest, wo du sagst, ist so, Alter, wow. Sebastian Domaschke verformt sich zu einem krummen Fragezeichen.
Richtig geil. Also ich gehe jetzt ein bisschen wertfreier ran. Also mich interessiert Tätowierung im Allgemeinen und ich kann so alten Tätowierungen, so einen schäbigen alten Tätowierungen, das zieht mich, also die so richtig hart, so Knast-Tätowierungen.
So die 40 Jahre plus alte.
Ja, genau, wo man auch so sieht, wo der jetzt gerade herkommt. Oder, also ich verknüpfe das dann immer mit der...
Wo siehst du solche Tätowierungen? In Berlin auf der Straße?
Auf der Straße, genau. Ja? Ist ja so Obdachlose oder jetzt...
Wie das Klischee das dann will, ne? So.
Ja, das ist wirklich voll Klischee so, aber ich kann es nicht mehr so isoliert sehen. Ne?
Sprichst du die Leute an dann?
Oder
bist du mal mit einem ins Gespräch gekommen und hast gesagt, irgendwie kann ich das mal genau...
Ja, aber nicht so übers Tätowieren, dann eher so dann normal in einem menschlichen Kontakt und dann so ein Gucken und nochmal vielleicht... Ich glaube, also so interviewmäßig nicht von wegen so, hey, wo ist denn das her? So, das würde mir jetzt zu weit gehen. Aber ich glaube, es ist so, mich interessiert die Tätowierung. Und jetzt, früher war Qualität halt ganz wichtig, die und die Linie, der und der Typ so. Und jetzt interessiert mich, warum hast du das? Wie passt das zu dir? Also man kann auch eine richtig schöne Tätowierung haben, die gar nicht zu dir passt. Wo man sagt, okay, du wurdest jetzt gerade als Leinwand benutzt. Und das sehe ich dir auch an. Du kannst das gar nicht darstellen. So, da hat irgendwas nicht gestimmt. Und dann finde ich die auch nicht schön. So.
Unterschätzen total viele Leute. Würde ich mir jetzt einen biomechanischen Sleeve machen oder so, es wird einfach nicht zu mir passen. Oder ein ganz dickes Tribal auf dem Arm, es passt einfach nicht. Meinst du nur das von der Anatomie her oder auch zum Charakter der jeweiligen?
Zum Charakter.
Zum Charakter.
Also einfach so.
Wo wir bei dem, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ganzheitlichen Tätowieren wären, worauf du dich dann irgendwann fokussiert hast. Erzähl mal ganz kurz, worum es dabei geht und wie du darauf gekommen bist.
Hauptinspiration ist Lars-Uwe Jensen, von dem ich mich jahrelang tätowieren lassen habe.
AKA Loose Lips.
Ja, Loose Lips bei Facebook und jetzt bei Instagram Lord Lips.
Lord Lips, genau.
Also er hat einen Lord-Titel und dementsprechend nennt er sich jetzt Lord Lips.
Unfassbarer guter Tätowierer mit einer durchaus auch eigenen Persönlichkeit.
Ja, genau. Ja. Und das ist auch das Inspirierende gewesen, dass man da, dass ich jetzt nicht nur einen Tätowierer habe, sondern jemanden auch, der sich sehr fordert oder sehr extrem ist und sehr, sehr bewusst ist.
Ganz
und
kurz, man muss auch dazu sagen, du hast relativ viele Tätowierungen von ihm.
Genau.
Von Loose Lips.
Das ist eine Freundschaft und beruflicherweise auch so ein Mentorship, würde man das wahrscheinlich heute
Matthias sagen. Matthias Böttcher hat auch relativ viel von ihm tätowiert, ja.
Ja. Und da, ich weiß, vielleicht wäre ich auch alleine drauf gekommen, irgendwann auf diese, dass man schon nicht ein Produkt verkauft oder jemanden irgendwie als Leinwand benutzt, sondern dass man den einfach kennenlernt. Also es einfach dicht rankommt. Und da
das
bin ich.
Das heißt, sorry, dass ich nochmal unterbreche.
Unterbrich mich, das
ist das heißt, es kann dann, also wenn ich den Faden jetzt nochmal weiterspinne, könnte es theoretisch so gewesen sein, du bist zu Lars Uwe gegangen und hast gesagt, ich möchte dieses und jenes Motiv haben. Und er hat einfach gesagt, nee, das passt gar nicht zu dir.
Ja, genau.
Und du hast gefragt, what the fuck are you talking about? Und dann hat er das dir erklärt?
Naja, das ist eine gute Mischung. Also wir sind da ganz gut, also es gibt ja die wüsten Geschichten, dass man da nicht rankommt. Also das hat sofort funktioniert. Also da waren, am Anfang hat er mir einen Burning Heart mit Flügel gemacht, hat dann seine Innovation reingebracht. Und später war dann die Vertrauensebene so, dass ich auch sagen konnte, ich will den Rücken haben, bin jetzt gerade Vater geworden, dann kommt sofort eine Idee von ihm und sagt, ja, das macht das und das. Und später hat er dann astrologisch mit Karten und alles das auch berechnet. welche Motive zu mir passen können. Der hatte auch eine ganz gute Intuition. Und das ist dann so, ich bin ein ganz anderer Typ. Also er ist sehr feurig, Schütze, und ich Steinbock, erdig, solide, ruhig, Intro. Also eigentlich ein Gegenteil. Aber ich konnte mir da viel rausziehen, was Inhalt ist. Also die Form hatte ich ja nur schon gelernt durch den ganzen New School Kram, alle Effekte. Und irgendwann ist es erschöpft, ne? Also irgendwann hast du alles gemacht. Dann habe ich in der späteren Karriere auch gemerkt, ich habe irgendwann noch alle Körperteile. Ich habe auch meinen ganzen Körper komplett tätowiert. Und dann merkt man...
War das, ganz kurz, war das eine Verwandte von dir oder so?
Ja,
das
ist meine Tante, genau.
Ah, ja, klar.
Meine Tante kam
ja,
irgendwann...
Ja, ich hatte irgendwas mit Ohren. Ja. Und dann dachte ich so, krass, hat er seine... Du hast deine Tante komplett...
Komplett tätowiert, genau, mit wow. Hand... Selbst Kopf nicht.
Also sie
Kopf.
Mag deine Arbeiten anscheinend.
Ja, wir sind, also auf dem Dorf hat sie da auch nicht so viele Möglichkeiten und sie meinte auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich mich bei einem Fremdtätowierer das alles machen lassen hat. Also erstmal diese verwandtschaftliche Nähe und dann halt praktisch auch diese Nähe durchs Tätowieren hat sie erst darauf gebracht, dass sie den ganzen Körper haben will.
Wie hat der Rest der Familie darauf reagiert?
Ja, erstmal Verhalten und dann, sie ist eine sehr starke Persönlichkeit.
Ja.
Also was sie sagt, hat dann auch schon Bestand.
Ja.
Dementsprechend wird das Tätowieren, wurde durch sie halt da viel mehr respektiert. Ne? Also
war das im Vornherein klar, dass das ein Bodysuit wird? Oder?
Nee, das leider nicht. Ne? Also das war noch dieses Sleeve, Beinsleeve und dann irgendwann...
Ja, aber ich meine, das sind ja auch schon Commitments so, ne?
Ja.
Also,
das war dann irgendwann, ich weiß, für mich jetzt ein bisschen zu spät klar. Also ich hätte natürlich, wenn ich gewusst hätte, ein Bodysuit, das jetzt wesentlich größer alles konzipiert.
Ist ja immer so. Dann.
Aber
ja,
das ist so, wie so ein Sammler-Bodysuit auch ja. zusammenkommt. Man fängt an, Trial and Error, findet seinen Stil und dann kuratiert man das so ein bisschen. Und so habe ich das dann halt auch versucht. Dann so die, also das ist dann tatsächlich so zusammengewachsen, dass sie mir die Idee, eine grobe Idee gegeben hat und das dann immer so ein Ping-Pong-Spiel war. Also das war dann nicht mehr...
Bis bei beiden geklickt hat und dann so, ja, das
genau. ist
das.
Und so, das ist auch das Ziel, was ich erreichen will, dass man halt emotional gefühlsmäßig so dicht zusammenkommt, dass man nicht mehr verhandelt, sondern einfach sich ergänzt. Also, dass man tanzt praktisch in der Motivfindung. So, ich bringe einen Input rein, ich bringe was zurück. Und
wir spielen es mal durch.
Mhm.
Ich bin Oliver, ich hätte gerne eine Tätowierung von dir.
Mhm.
Und ich hätte gern einen Panther.
Panther, genau. Würde ich jetzt erstmal anhand der Sammlung sehen, dass es jetzt schon sehr passend ist, zielsicher, also passt gut zum Rest. So.
Mhm.
Erste Frage, warum möchtest du einen Panther? Mhm. Was sagt das für dich aus?
Ein Panther ist zum Beispiel meine Geschichte. Also ich habe einen Panther auf dem Unterarm, habe mir da was covern lassen und habe dann im Nachhinein herausgefunden, es gibt eigentlich nur noch in zwei Gegenden der Welt schwarze Panther. Irgendwo in Afrika und im Orang Kolong National Park in Indonesien.
Mhm.
Wo eigentlich kaum Touristen hinfahren. Und wie der Teufel es will, war ich vor über 10 Jahren genau da, alleine. Weil ich sollte einen Kumpel in Jakarta treffen, musste quasi eine Woche Zeit totschlagen und bin dann in den nächstgelegenen Nationalpark und das war die Orang Kolong National Park. Also 12 Stunden Busfahrt halt auch von. Und ein paar Jahre später finde ich heraus, da gibt es schwarze Panther noch. Und ich war da.
Also in der Traditional-Szene gibt es wie Sand am Meer, aber im Real-Life nicht mehr so richtig.
Nee. Und aber das fand ich in dem Moment... Weißt du so, ich habe dann, jemand hat mir das dann auf den Unterarm gecovert.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert erstmal so.
Warum hat man das, ne?
Nee, nicht warum hat man das, sondern einfach nur so grob. Und dann, weil da stand dann halt sofort, die kommen nur noch da und da vor. Und ich so, das gibt's doch nicht, da war ich.
Da hatte ich dann auch dieses, also dass du da auch warst und dass es eigentlich selten ist, dass da so eine Verbindung ist, das hat dich inspiriert. Oder dass die einfach selten sind.
Nein, ich habe mir das covern lassen, ich habe den Panther schon gehabt.
Mhm.
Und dann dachte ich so... Jetzt google ich einfach mal schwarzen Panther.
Ja.
Als ich ihn schon tätowiert hatte, das ist ja auch eigentlich bescheuert, oder?
Na, das ist egal eigentlich. Also ich finde das manchmal gar nicht, also die, wann ich die Bewusstheit für das Motiv entwickle, ist, ich habe auch viele Tätowierungen, die danach erst Sinn ergeben haben. Oder
machen wir es mal vielleicht einfacher. Vielleicht bin ich ein sehr schwieriger Kunde.
Nee, ich würde jetzt immer weiter recherchieren, ich würde immer weiter fragen, einfach ganz naiv immer.
Okay.
Und dann kommt man dann zum Punkt.
Hast du vielleicht ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat mit einer Kundin oder einem Kunden?
Das ganzheitliche Tätowieren? Oder?
Ja, genau.
Mache ich jeden Tag. Also
krass.
Es gibt Ausnahmen, wo ich merke, das wird jetzt zu deep oder das wollen die Leute nicht. Also sie wollen jetzt nicht so viel Bewusstheit oder wollen auch nicht so viel Interview oder nicht so viel preisgeben.
Okay. Ja.
Und da habe ich früher gepusht. Also bin immer mit dem Finger rein in die Wunde und geguckt, was ist denn da los? Ich merke doch, dass das Thema ist und was meinst du damit? Also, und da nehme ich jetzt Abstand von, sage ich, Das muss schon ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern es sollte schon sehr vom Kunden kommen.
Und die Kunden, die zu dir kommen, die wissen auch ganz genau um diesen Prozess?
Ich habe das jetzt früher nicht öffentlich, also ich habe das war früher nur ein Hashtag, ganzheitliche Tätowierung war einfach so, ich würde es gern benennen wollen, das ist ein bisschen, also ich wollte es eigentlich nur für mich benennen. Es gibt normale Tätowierungen, die ich mache, die sind jetzt auch keine Service-Tätowierung, aber wo Inhalt und Form nicht ganz so ausgewogen sind oder wo das Interview nicht ganz so deep war, zum Beispiel ein Panther, den tätowiere ich auch, habe ich letztens aufs Knie tätowiert, aber ich fange jetzt nicht an zu gucken, wie der Panther jetzt da zu ihrer Persönlichkeit passt, wenn ich weiß, das ist ein Traditional, das ist eine Ikone, die sie tätowiert haben, genau. Dann macht das keinen Sinn. Das will ich auch nicht, dass halt Tätowierungen zwanghaft aufgeladen werden, wie diese Miami Ink Geschichte, Schmetterling, weil die Oma gestorben ist. Und das ist ja, das ist eine Parodie. Mhm. Und da habe ich immer ein bisschen Probleme, dass da eine Skepsis gegenüber ist, so, dass ich sage, ja, das ist ja diese Miami Ink Zaubershow, so und so. Das ist schon der richtige Weg, aber das ist vom Fernsehen karikiert worden, ne? Oder inflationär immer wieder behandelt
worden. Okay, aber wo ziehst du da die Grenze? Du sagst, ein Panther ist einfach eine Ikone für sich selbst.
Ja.
Der kann so tätowiert werden und ist eigentlich wie ein cooles T-Shirt oder so.
Ja, es geht einfach darum.
Und was sind dann die Motive, wo du dann denkst, okay, da lohnt sich eine Nachfrage oder ein Zusammenfinden, dass man das Ganze noch eine Ebene weiterbringt?
Wenn das der Kunde auch will, also wenn das von ihm auch gewillt ist, kann ich bei dem Panther auch weiterarbeiten. Kann ich auch gucken, es ist ein Raubtier, der Tiger ist ja genauso eine Ikone, wird ja teilweise auch auf Knie nebeneinander tätowiert, aber der Tiger ist hell, leuchtend, knallige Farbe und der Panther ist halt schwarz. Ich würde dann gucken, warum denn gerade ein Schwarzer, willst du nicht doch ein Tiger?
Aha.
Und dann würde klarkommen, okay, es soll was Düsteres und Gefährliches sein und dann gucke ich mir die Persönlichkeit an, wie ist das Auftreten? Und kompensiert er da was oder unterstützt er was von sich und würde dann durch dieses Motiv immer weiter nachfragen und würde dann kann das auch einfach dieser klassische Panther sein, aber dadurch, dass wir das besprochen haben, dadurch, dass er Erkenntnisse hat über sich und ich Erkenntnisse über ihn, also dass wir uns verbunden haben miteinander, ist die Tätowierung mit Inhalt aufgeladen und kann von außen total Standard aussehen. Aber es kann natürlich auch so machen, dass ich eine Tätowierung entwerfe, die sehr speziell aussieht und auch voll mit Inhalt ist. Es geht beides. Es ist halt immer nur die Frage, wie weit will der Kunde das? Ne? Also da will ich auch keine Grenzen überschreiten oder pushen, sondern das meine ich dann zum Beispiel.
Also ein Psychotherapeut willst du natürlich nicht sein.
Ich fange nächstes Jahr an, Körpertherapie einen Lehrer da zu machen und habe jetzt aber festgestellt, das war natürlich am Anfang so ein bisschen, ich habe Bock in die Richtung zu gehen, verbinde das mit meinem Beruf. Und habe dann festgestellt, ich muss mich mal jetzt hier entscheiden und ich muss das natürlich, ein Therapeut zum Beispiel erzählt dir ja auch nicht gleich die ganze Zeit, was du für Probleme hast, sondern du sollst ja selber drauf kommen, damit die Arbeit in dir. Ja,
gibt vielleicht mal ein Stichwort oder so.
Ja, und da gibt es ja auch viele Leute, die pushen. Und da habe ich mich dann schnell wiedererkannt, dass ich das eigentlich mache, so als Tätowierer, pushen, fragen, rumpopeln. Mhm. Und dann habe ich öfters auch mal von Kunden oder starken Persönlichkeiten auch mal Gegenwind bekommen.
Ja.
Und das war dann gut so, ne? Dass man einfach sagt, ey, stopp, ich will das jetzt nicht weiter, auch wenn das dich interessiert. Und dann auch die Ebene, du öffnest dich auch gar nicht. Also warum erzählst du nicht mal was von dir? Und das war so das Nächste, okay, ich will eigentlich beobachten, ich bin der Beobachter und Analytiker. Und dann festgestellt, das ist scheiße, das ist asymmetrisch. Und jetzt habe ich festgestellt, wir müssen erstmal, ich muss mich öffnen, ich will eine wirkliche Verbindung zwischen uns haben.
Aber kannst du das oder willst du das überhaupt tagtäglich? Oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst so, nee, ich mache dem jetzt einfach die Tätowierung und hake doch nicht weiter nach?
Kommt drauf an, wie viel ich bekomme. Also es gibt Tätowierungen,
Was meinst du mit, wie viel ich bekomme?
Wie viel Offenheit ich bekomme.
Ja.
Also ich habe jetzt, wie gesagt, das Privatstudio nennt man das ja, also ein Studio, wo nur ich und der Kunde bin, es sei denn, er bringt sich jemanden mit oder sowas.
Ja, für so eine Art der Tätowierung wäre auch irgendwie so ein...
Das habe ich mir überlegt.
Street Shop, wo laut Metal läuft im Hintergrund, ist auch falsch.
Ist die Frage. Oder zum Beispiel, ist es möglich, auf einer Messe das zu machen? Aber ich denke, man kann da schon improvisieren.
Man kann ja noch nicht mal auf Messen Podcast machen. Man muss ja ins schlimme, verranzte Mittelklasse-Hotel nach nebenan, in den Garten flüchten.
Ne? In den schönen Garten. Und ja, ich glaube, man kann das auf der Messe schon machen, so mit Abstrichen oder auch in einem Street Shop mit Abstrichen. Es geht ja eigentlich ums Interview, ne? Oder um... Naja, klar, ums Gespräch erstmal, um sich, ich muss mich öffnen, das kann ich auch bei lauter Metal-Mucke, ne? Aber
ich frage einfach mal ganz ganz platt und egoistisch. Warum verschafft dir so eine Art der Tätowierung, wenn du die anfertigst, mehr Befriedigung, als wenn du nur eine normale Tätowierung machst? Oder ist es gar nicht so? Also, weil es dadurch besonderer wird, weil,
ja, der,
weil der Austausch ein anderer ist? Weil ich meine, es ist ja auch ein physischer als auch psychischer Kontakt. Du stichst jemanden eine Nadel in die Haut und bist ihm ganz nah. Und ist das dann was komplett anderes für dich mental, wenn du dich mit dem auf einer verbalen oder nonverbalen Art ausführlicher ausgetauscht hast?
Ja, ich glaube, das ist, ich bin sowieso Egoist. Also ich gehe mal von meinen Bedürfnissen aus. Also ich richte das Studio so ein, wie ich will.
Ja.
Und ich will täglich eine intensive Begegnung haben. Ne? Also dann ist das Gefühl am Abend, das ist entscheidend. Und früher war es so, oh, ich will einfach nur eine gute Tätowierung hinkriegen und habe dann ein gutes Gefühl. Sondern habe ich regelmäßig gute Tätowierung hinbekommen, weil ich es irgendwann raus habe. Und dann will ich natürlich mehr. Also, und dann will ich eine schöne Begegnung haben. Mhm. Und dann will ich dann nach der schönen Begegnung die intensive Begegnung. Also es ist immer egoistisch natürlich. Oh, erstmal für mich. Aber der Wert der Tätowierung steigt halt auch. Ne? Wenn du dir das unbewusst was drauf machen lässt, kannst du ja später eine Bewusstheit bekommen, aber vielleicht auch nicht. Und da würde ich schon eingreifen und helfen. Also erstmal, damit ich auch mehr von der Arbeit habe, dass es mir auch mehr Energie gibt, mich reinzuhängen in die Recherche, ne? Dass das Design nicht mittelmäßig wird, indem ich einfach den Inhalt weiß und nicht nur mich um die Form kümmere. Nachteil ist natürlich, es geht ein bisschen Energie von der Form ab. Das heißt, ich mache jetzt keine Spielereien mehr oder versuche, innovative Sachen zu machen, sondern...
Aber dennoch sind die Arbeiten, das kann man ja wirklich mal sagen, zeig mir 100 Tätowierungen und eine davon hast du gemacht. Mhm. Und ich sag dir, welche das ist.
Das, genau, ist erstmal wiedererkennbar, ne? Aber ja, das war's...
Total wiedererkennbar, deine Tätowierung.
Das war's vorher schon, denke ich mal.
Ich glaube, die halten auch ewig, weil es ist total solide und bold aufgebaut.
Ja.
Ne? Und also,
passt,
ich kenne niemanden, der so tätowiert wie du, also oder so einen Stil hat.
Ja, ist interessant, dass ich keine Nachahmer habe oder sowas. Das sehe ich ja fast schon als Beleidigung, dass mir keiner, dass mir keine Copy...
Kann mich meiner nachmachen?
Das ist keine
Copy
mit dir
Lappen, Alter.
Wie ist nicht wert? Nee, ja. das war so eine Idee, aber es ist Quatsch, weil das vielleicht einfach nicht übertragbar ist oder sowas, was zu unique ist oder sowas. Aber im Endeffekt ist es auch so, dass ich, die Begegnung ist mir jetzt wichtig geworden. Also, und auch nicht mehr dieses Beobachten, hallo, ich will rumsezieren bei dir, sondern lass uns wirklich nahe kommen.
Zurück und
ja,
zusammen.
Ich gehe einen Schritt zurück, öffne mich ein bisschen mehr und lass uns eine schöne Begegnung haben. Und dann muss ich das gar nicht so konzeptionell ganzheitliche Tätowierung machen. Das ist ja eigentlich nur die Benennung, dass ich es nach außen kommunizieren kann. Sondern wenn ich eine Liebesbeziehung habe zu meinem Kunden, der dann auch nicht mehr Kunde ist. Ich weiß dann nicht, was das Wort dafür ist. Mhm. Also Kunde ist es garantiert nicht. Mhm. Ist dann einfach mein Gegenüber. Und aufgrund dieser Liebesbeziehung läuft auch der Prozess. Also es gibt dann keine Schwierigkeiten mehr, es gibt keine nervigen Diskussionen, mit Ausnahmen natürlich. Was ich vorhin meinte, man wirft sich einfach den Ball hin und her und da ist natürlich, und diese, was ja die Grundlage ist, Vertrauen, und das passiert natürlich nur, wenn ich mich öffne und wenn diese Liebesbeziehung da ist. Obwohl ich weiß, das Wort Liebesbeziehung gerade schwierig ist, weil Leute das immer...
Es ist sehr aufgeladen, viele schrecken vielleicht erstmal zurück, aber...
Aber es gibt kein anderes Wort dafür, ne? Also ich meine damit jetzt nicht eine geschlechtliche Liebe oder
natürlich
eine monogame Partnerschaft, sondern einfach Liebe so als Grundkraft.
Oder gemeinsame Ebene oder sowas, ja. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, oder ist es schon mal vorgekommen, dass... Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, das ist nicht für jeden was.
Genau,
du hast ja auch
spaltet.
Schon mal Gegenwind bekommen.
Ja, ja.
Ne? Die Erfahrung hast du ja schon gemacht. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass es Leute gibt, die da total Bock drauf haben, die das total gut finden, wie ihr das dann zusammen macht. Das macht ihr wirklich zusammen. Und die dann überhaupt gar nicht mehr zu anderen Tätowierern gehen, weil die sagen so, ey, mit Domaschke, das ist halt komplett next level. Warum soll ich in den Streetshop gehen und mir irgendwas drauf klatschen lassen? In einer Stunde bin ich wieder raus und ich weiß noch nicht mal, wie der Typ hieß. So.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen, das höre ich jetzt öfters. Also mein Ziel ist es natürlich auch, Stammkunden zu haben, um einfach immer tiefer gehen zu können. Und wenn ich jetzt immer nur Sammler habe, die einmal kommen, bleibe ich schon aufgrund der Zeit immer an der Oberfläche. Obwohl ich in letzter Zeit, durch das Studio ist es auch, dass man auch in 20 Minuten schnell an sich, je nachdem, wen man gegenüber hat, Und das ist mein Ziel, mit, längerfristig mit Leuten. Ich mag auch diese Konzeptarbeiten, dass man halt wirklich eine ganze Front mit den Armen abstimmt. So. Da ist dann wieder dieses Beständige, immer dranbleiben, bis der Körper dicht ist, bis das Ende kommt.
Mhm. Das ist ein LKW. Ich hoffe, er war nicht allzu. Ich hoffe, er ist euch nicht durch die Ohren gefahren, wie uns gerade.
Wow. Er ist auf jeden Fall weg.
Ja. Dem werden gleich zwei tätowierte Assis hinterher mit fuchtelnden Mittelfingern.
Ich bleib hier. Hier ist schön.
Ich glaube aber, die Gefahr ist gar nicht so groß, dass so typische Sammler zu dir kommen, weil ich finde deine Tätowierung super, aber ich glaube nicht, dass deine Tätowierung zu mir passen würden. Weil ich bin so sehr traditional oder japanisch, weil dein Stil ist so eigen.
Ja, schwer einzuordnen. Ne?
Der ist dann, also ich würde mich tatsächlich schwer tun, den wohin zu packen.
Ich glaube.
Aber ist auch, also.
Ich habe ab und zu mal Sammler, ja, so Kollegen oder so, die sich dann was abholen wollen. Aber es läuft meistens oft dann noch mehr hinaus so. Aber das, was du gesagt hast, genau, das höre ich jetzt schon öfters. Also ich fühle mich hier echt wohl und das halt. Das ist ja auch, natürlich sind Leute auch ein bisschen gesättigt. Früher warst du froh, dass du eine gute Tätowierung, dass erstmal, dass du sich nicht entzündet hast, genau. Ja. Dann, dass die Tätowierung gut aussieht, dann, dass die Zeichnung gut aussieht, was ist das nächste Level. Mhm. Und jetzt sind alle so gesättigt oder die in der Szene sind und sagen, okay, ich kriege jetzt überall geile Quali, aber bei ihm kriege ich noch eine schöne Atmosphäre und eine echte menschliche Verbindung und werde jetzt nicht als Leinwand benutzt oder bin halt einer von 10 Kunden am Tag, weil er Geld machen will. Ja. Geld will ich auch machen, aber das sind Nebenprodukte. Das Sinn des Lebens sind ja halt auch so eine Fragen, aber der Sinn des Lebens, das sind einfach nur zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Und dieses natürlich, das Leben ist dann wertvoller, wenn die intensiver sind und nicht ständig Smalltalk und mit der Maske sich immer seine Vorzüge zeigen, sondern einfach auch mal gucken, was sind denn deine Schwächen, was sind meine Schwächen, wo willst du noch an dir arbeiten und kann man das. Das kann man auch als Tätowierung thematisieren. So praktisch als, vielleicht auch als Intention, als Vorsatz. Habe ich früher auch mal, also so bin ich selber rangegangen. Ich habe Ideale und damit ich sie nicht vergesse, lasse ich mir tätowieren. Mhm. Und jetzt mache ich das halt auch bei Leuten so. Und das, ja, ich wollte sagen, das kommt gut an, aber es kommt natürlich nur bei mir gut an und es polarisiert natürlich. Es gibt bestimmt genauso Leute, die sagen, Alter, was soll denn das? Dieses ganze Rumgelaber davor, der soll mal zum Punkt kommen. Das heißt natürlich, dass auch viel Gespräch vorher ist, aber es ist kein Konzept. Das ist jetzt natürlich so die Schwierigkeit, wenn ich jetzt ganzheitliche Tätowierung sage, jetzt ein Manifest aufgestellt habe, 8 Thesen, wie das sein muss. Also ist jetzt in Arbeit, ich werde das auch veröffentlichen mit meinem Freund Matthias Ziegenhain zusammen. Der hat das für mich ausgearbeitet, wirkt das natürlich wie so ein Konzept, was man so franchise-mäßig am besten noch übernehmen kann, aber das ist nur die Kommunikation nach außen. Also,
aber benötigt es diese 8 Thesen dann überhaupt noch?
Eigentlich nur, um klar zu machen, um es abzugrenzen, dass es nicht verwässert wird, dass man sagt, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die da vielleicht irgendwann mal Interesse haben an dem Begriff. Und das dann in einem Studio, wo ein Buddha da ist und ein bisschen, also das ist ja in dieser Esoterik-Szene oder in der spirituellen Szene, ist natürlich die Intensität auch eine große Bandbreite. Also Leute, die gerade einsteigen oder an der Oberfläche bleiben wollen, bis hin, die tief gehen wollen. Und
ich glaube, man kann sich da aber auch, wenn du, glaube ich, kein gefestigter Charakter bist, ein Stück weit verrennen.
Ja, den gefestigten Charakter ist die Grundbedingung, den erstmal aufzugeben.
Ja.
Also einfach zu sagen, der ist schon zu fest. Also gefestigter Charakter ist gut, aber die meisten Menschen sind ab 30, 35 sehr fest und wollen sich nicht mehr verändern. Und da setzt eigentlich praktisch Spiritualität oder Esoterik oder ich weiß nicht, welches Wort.
Das ist dann nicht, du meinst, es ist nicht fest, sondern eher so verknöchert.
Ja,
oder verpanzert. Die haben schon eine Mauer um sich rumgebaut und so ist das jetzt. Und
das bleibt doch bis 80 so. Und das ist ja so, mit 20 bist du noch offen, da sind wir auch in Beziehung total easy. Und irgendwann ab 40 ist dich, das Weltbild ist, und das ist ja ein Stück nach festen Charakter. Ist ja gut, einen festen Charakter zu haben, eine Meinung zu haben. Und ich habe das ja bei mir festgestellt, so lief das ja auch, von offen, ich spiele rum, bis jetzt bin ich so, ich bin fertig und gepanzert, gefühlsmäßig auch verschlossen. Und da war dann irgendwann, ich habe keine Depression gehabt, aber es hat mich alles gelangweilt, weil ich das alles nicht gespürt habe.
Weil du nichts Neues zugelassen hast.
Ja, nichts Neues zugelassen und auch die Intensität immer abgeregelt. Also immer nur bis zum gewissen Maß. Und dann ist ja klar, dass mir langweilig wird, wenn ich immer nur Smalltalk halte und in meiner Komfortzone bin.
Ja, ja.
Und dann war so der Punkt, okay, ich habe jetzt noch ein paar Jahrzehnte oder Jahre, oder vielleicht ein paar Wochen nur vor mir. Mhm. Und die will ich jetzt intensiv leben. Und das kommt dann automatisch, dass ich Körperarbeit gemacht habe, Psychotherapie, sind ja verschiedene Sachen, Meditation, Yoga, Breathwork. Das fließt automatisch einfach in den Job rein.
Das heißt, was du mittlerweile kannst und was du wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht kanntest, ist einfach auch so zu sein, das ist ein großes Wort und ich glaube, viele Männer mit 40, ich bin 42, haben Schwierigkeiten, das einfach so zu verbalisieren und artikulieren. Einfach so, man steht zu seinen Gefühlen,
ja.
Man ist einfach ehrlich und sagt, und lässt vielleicht auch mal, was ja sowas von Common Sense geworden ist, alles ist irgendwie ironisch.
Ja, so ein Zynismus.
Alles ist irgendwie mit dem Zwinkern und irgendwie gebrochen. Na, so, hä? Ne? Und
nur mit so einem Hintertürchen.
Das ist, ich erlebe das so auf der Hundewiese. Ich bin mit meinem Hund, also ein blödes, vielleicht ist
es ein weit hergeholtes
Beispiel. Dann, wir haben einen kleinen Boston-Terrier und der ist irgendwie an Magenunverträglichkeit und Allergien und so. Und dann kommen andere Hundebesitzer an und dann so, darf der ein Leckerchen? Und ich sage nein. Aber so freundlich, nein.
Ja.
Und dann gucken die dich weiter an und denken so, ah, gleich lacht der. Nein, der meint doch bestimmt nicht nein.
Ja.
Und dann, das ist so ein Beispiel, finde ich. Und dann so, also Leute können einfach nicht, ein normales freundliches Nein findet, glaube ich, bei vielen Leuten gar nicht mehr so statt.
Ja, genau. Das
weißt du, die
eine Grenze ziehen, ne, schwierig.
Und die erwarten dann so, nee, auf gar keinen Fall. Ach so, okay, dann darf er. Oder ja. Aber einfach so freundlich, nein, findet anscheinend in vielerlei Leute Welt irgendwie nicht mehr statt. Das ist echt krass. An so Kleinigkeiten merke ich das.
Ja, es ist immer so ein Kompromiss. Ne? Ja. Also es ist immer so, ey, lass uns mal nett und freundlich sein.
Ja.
Aber es ist auch nicht deep, das meine ich. Es ist alles sehr, sehr soft miteinander. Nicht so wie früher, wo es bei mir aggro war. Aber irgendwie wird es dadurch weich und belanglos dann. Ne? Genau, das Nein wird nicht akzeptiert. Es wird so ein, nein, mache doch mal. Eigentlich finde ich scheiße, aber gib mal, weil ich jetzt nett sein will. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass vielleicht ist es das auch mit ganzheitlich zu sagen, okay, das gibt eine Begrenzung da bei dem Begriff und ich will das klar definieren, damit es nicht so wischiwaschi wird, so, sondern eine klare Aussage ist und da kannst du mitmachen, dann musst du dich aber auch ein bisschen dran halten und wenn du das scheiße findest, erfinde doch ein eigenes Wort, also oder einen eigenen Hashtag oder sowas.
Ja.
Aber dass das ja so ein bisschen geschützter Inhalt ist.
Eine Frage, die ich Tätowierern immer ganz gerne mal stelle, ist, man könnte fast meinen, obsolet oder überflüssig, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt so einen täglichen Shop-Hustle hast, wo du nach Hause kommst und denkst, worauf ich hinaus will, wie kriegst du die Birne aus? Wie schaltest du ab? Oder sitzt du teilweise abends oder sitzt du, auch du wirst mal eine Serie gucken oder was auch immer, bist aber so mit einem halben Gedanken immer so schon mal Motiv am nächsten Tag? Oder kannst du das mittlerweile echt, nachdem die Zeichnung fertig ist, Schublade zu und jetzt auch mal gut und nicht mehr daran denken? Oder wie schaltest du ab?
Ich habe festgestellt, dass ich früher sehr erschöpft war nach Tätowierung. Also weil ich, also irgendwie war der Energieausgleich nicht so richtig da. Also ich habe mehr ganz viel reingebuttert und bin über meine eigenen Grenzen gegangen. Dann bin ich praktisch durch die Reduzierung des Stils zurückgegangen. Aus Maximum, sagen wir mal auf 90% zurückgegangen. Und mache viele Wiederholungen. Also ich komme eigentlich nach Hause und bin sehr euphorisiert. Also
ja, krass.
Körperlich.
Also genau andersrum.
Genau andersrum, weil...
Bist du auch jemand zum Beispiel, der beim Tätowieren sehr oft, du achtest wahrscheinlich extrem auf deine Körperhaltung und sowas?
Da arbeite ich dran, weil das ist jetzt, ich habe jetzt die mentale Gefühlsebene und vergesse dann aber diese körperliche Ebene. Und aber dadurch, dass die Sitzung auch nicht mehr 6-7 Stunden dauert wie früher, sondern jetzt 3-4 Komfortzeit, geht das alles und steuere durch Yoga dagegen einfach.
Ja.
So. Aber früher war es so, okay, ich habe jetzt hier einen Arm gemacht und ich habe Kompromisse gemacht und das war schwierig, bin fertig und brauchte dann entweder eine Party, Alkohol, Drogen oder ein gutes Essen oder eine Serie oder ein Buch. Also immer irgendwas, wo ich...
Belohnungszentrum.
Ein Belohnungszentrum, exakt so. Und jetzt merke ich, die Begegnung ist erstmal, ich hoffe nicht, sondern es ist, ich merke es ja, ich frage es ja auch nach. durch diese Nähe, durch diese Liebe, was ich vorhin meinte, das ist irgendwie so ein Zugang, wir tauschen uns Energie aus, dann tätowieren wir eigentlich fast nebenbei. Das ist so ein Nebenprodukt, ja, ja, ja. So, weißt du? Ah, manchmal vergesse ich es auch nicht. Oh, scheiße, 17 Uhr, wir wollen ja noch tätowieren. Dann machen wir das Tattoo.
Wirkt sich das in irgendeiner Form auch aufs Schmerzempfinden der Kunden aus? Kannst du das sagen? Oder ist das jetzt ein bisschen zu weit gegriffen?
Nee, ich habe festgestellt in den letzten 2 Jahren.
Was wahrscheinlich hilft bei dir, ist eine total entspannte Atmosphäre.
Genau.
Aufgrund also, all dessen.
Genau, das ist erstmal so, dass ich sage, der Inhalt stimmt, die Form stimmt und ich will jetzt aber auch den Raum. Es geht auch um den Raum, wie ist, das gehört ja auch zur ganzheitlichen Zertifizierung. Wir reden nicht nur über Inhalt und Form, sondern auch in welchem Raum findet statt. Und da wird auch von geschützten Raum geredet. Das heißt, die sind alleine da, sie können nackt sein, wie sie wollen. Ja, ja, ja. Sie werden nicht kritisiert oder bewertet von anderen Leuten. Von mir sowieso nicht. Also diese Wertfreiheit ist erstmal, das lege ich ab. Das ist doch die Grundlage, dass jemand reinkommt, okay, der hat jetzt ein T-Shirt an, was nicht so meint oder der sieht nicht so aus, dass ich erstmal auf Null schalte und dann ist ja eine Öffnung da und dann kann der andere sich öffnen und dann entsteht so ein Energielevel, was ansteigt, teilweise verbraucht wird durch diese handwerkliche Art und Weise. Aber ich schaffe es in den letzten Jahren, dass ich am Ende und der Kunde auch genug Energie hat. Und wahrscheinlich ist dieser Energieüberschuss oder dieses hilft auch bei der Schmerzbewältigung. Aber natürlich auch, dass es warm ist, dass es angenehme Musik ist, dass es intime Atmosphäre ist, Privatatmosphäre. Ja. Und ich benutze natürlich auch alles, was geht an Lidocain-Salben und sowas. Ne? Ah, okay. Also das ist schon sehr wichtig für mich, dass ich da Haut öffne, Lidocain drauf mache oder dass Leute die ganzen anderen Salben mitbringen können. Also mir geht es darum, dass es insgesamt eine schöne Erfahrung ist, wo es aber trotzdem so Richtung Grenze ging. Also nicht eine halbe Stunde kleines Ding machen.
Ja, ja, ja. Man muss schon ein bisschen, ja.
Sondern, aber
eine halbe Stunde bringt ja auch nichts. Nach einer halben Stunde checkt der Körper ja erstmal, geht er ja erstmal damit rum.
Also ich könnte jetzt so.
Und schaltet in einen anderen Modus und sagt, okay, der Körper lässt das ja dann auch zu.
Genau.
20 Minuten Tätowierung ist ja Horror, tut ja die ganze Zeit nur weh.
Genau, du musst
und danach ist der Körper so, okay, dann gehe ich jetzt um.
Ja.
Damit habe ich jetzt umzugehen. Und du begleitest ein anderes Mindset.
Genau. Und nach 3 Stunden wird es dann schon wieder anstrengend. Ja, ja. So, und dann ist man aber, wenn man gut tätowiert, eigentlich auch schon fast fertig mit den meisten Sachen. So. Und das Schmerzempfinden höre ich öfters. Also früher waren die Leute fertig und letztlich hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das schaffe und so. Ich fühle mich voll gut. Ja. Aber es liegt auch an dem Zwischenmensch. Das ist für mich die Energiequelle, wo ich gut arbeite, also wo ich gut arbeiten kann und wo der Kunde in diese Kraft kommen kann. Also das ist nicht Konzept, sondern Arbeitsgrundlage, die Liebe.
Ich finde es total stark, dass du das so klar kommunizierst.
Mhm.
Völlig selbstverständlich.
Ja, das ist, weil das selbstverständlich über die Jahre gewachsen ist. Ne? Und nicht, ich brauche jetzt mal eine Idee, wie ich hier Leute ranziehe, sondern...
Gibt es auch Kollegen? Ich meine, Berlin wird auch wahrscheinlich wie in jeder Stadt, fuck egal, ob es Berlin ist, geredet, getratscht. Kriegst du da was mit, dass Leute, so ehemalige oder Kollegen sagen so, ey, du Maschke, irgendwo ist der da falsch abgebogen und ist jetzt da voll auf der ESO-Nummer.
Ja, würde ich gerne hören. Ich würde gerne mal so E-Mails bekommen, so was über mich gelästert wird, weil da bin ich, also einfach mal zu wissen, ich kann ja damit
umgehen. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, könnte ich mir denken, so dir geht das komplett am Arsch vorbei, oder?
Nee, ich bin schon noch Egomane.
Ja?
Also ich bin, mich interessiert das. Ich kann aber, früher hätte es...
Aber warum würdest du da so E-Mails gerne mal bekommen?
Ich würde die Information wissen. Also erstmal würde ich schon, also Kritik ist selten, mich kritisiert kaum jemand. Dadurch bin ich zwar, also wäre ich jetzt nicht eingeschüchtert, so, aber Kritik ist ja auch gut. Ne?
Ja.
Also und du hast ja im Social Media, gibt es ja immer nur Herzchen, positive Kommentare, wird man ja auch so ein bisschen einseitig. Ne? Und
es gibt ja diesen Spruch,
wow,
Mofa. Irgendein Reiskocher stört unseren Podcast. Wir notieren überall die Kennzeichen.
Ja.
Der totale Hass. Da kommt der Domaschke 97 wieder raus. Da gibt es richtig auf die
Fresse. Da muss ich jetzt was ganz viel trinken an der Bar. Dann kommt der wieder. Der ist noch da.
Definitiv. 1,5 Glas Wein, Alter. Machen wir einen zweiten Podcast. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren.
Wir waren Energie, Tätowieren.
Ja, nee, Kritik oder ob Leute lästern.
Kritik, lästern, genau, in Berlin.
Und genau. Du meintest, meistens gibt es ja positive Kommentare.
Genau.
Ja.
Und ich brauche das auch nicht vermeiden, weil ich damit umgehen kann. Also ja. Ich weiß, wenn jemand mich kritisiert, ist es eigentlich, erzählt er von sich. Weißt du, wenn du das verstehst, das, was ihn anpisst, ist eine Unzulänglichkeit oder ein Wunsch, den er bei sich hat. Und wenn ich das weiß, dann... Ich beziehe das gar nicht mehr auf mich, ich reagiere einfach nicht mehr. Das heißt, ich kann mir das so reinzerren. Ich denke mal, es kommt doch aus Maß drauf an, wenn jetzt ganz viele Leute wären, die, obwohl, ich habe auch nicht mehr so Vorbilder und Ikonen, so, ne? Also war aber früher immer bei Lars, dass ich versucht habe, ihm zu gefallen oder so akzeptiert werden zu, von ihm. Und so irgendwann versteht man, habe ich es einfach verstanden. Ich kann nur meine Version bringen, ich brauche mich nicht vergleichen und wenn Leute Kritik üben, dann ist das der ihre Sache und ich kann mir da was rausziehen, muss es aber auch nicht.
Ja.
Und dementsprechend können Leute lästern, können mich kopieren, alles ist open.
Wenn ich mir deine aktuellen Arbeiten angucke, klar, du hast irgendwann einen Switch gemacht von sehr Comic-inspirierten Arbeiten zu, ich würde jetzt mal sagen, die gar nicht so unähnlich aufgebaut sind, aber einfach... Ich würde es jetzt einfach mal als etwas ernster beschreiben.
Ja.
Wie hat dieser Switch stattgefunden? Hast du dir andere Referenzen angeguckt, die wahrscheinlich, könnte ich mir bei dir tatsächlich vorstellen, gar nicht unbedingt Tätowierreferenzen waren, sondern eher eine Malerei, was aus der Richtung kam? Hilf mir da mal weiter.
Also es kam irgendwann, dass ich diesen ganzen Tätowierkosmos ausgeschöpft hat, weil ich ein extremer Mensch bin, der sucht und irgendwann war die Grenze.
Das habe ich jetzt auch schon gemerkt.
Genau. Irgendwann war die Grenze erreicht, ne? Und dann ist natürlich auch so, ja, das kickt mich alles nicht mehr und dann ist ja klar, ich
das
muss
heißt,
dann...
Das heißt, du hast irgendwann nicht mehr Tätowierung angeguckt, sondern...
Ja, das, was man früher immer gelesen hat von diesen alten Hasen, ja, ich gucke mir gar keine Kollegen mehr an, sondern Künstler und ich damals immer so...
Guck mir ein Rosenbuch an,
ja,
und nicht
genau.
Fotos von tätowierten Rosen.
Und ich immer so, was quatschen die denn? Weil ich habe da wirklich Archive angelegt von Kollegen und habe mich da stark orientiert. Und irgendwann ist das aber wirklich erschöpft gewesen. Und dann war klar, ich brauche neuen... Und da war dann auch klar, ich brauche Inhalt. Ne? Also die Form, ich kann jetzt versuchen... die Form weiter zu tüfteln, aber das ist es nicht. Ich brauche irgendwas. Und da kam dann, Tarot war so aus dem Privatbereich erst selber zum Legen und dann habe ich festgestellt, das ist eine Bibliothek von Archetypen, von Bildern, die es auch teilweise, also den Schädel gibt es ja auch im Traditional, der in der Karte der Tod da ist oder ein Kelch ist zum Beispiel auch, und da gibt es Überschneidung, die Rose. Und da wird mir das aber einfach noch alles nochmal ein bisschen deeper erklärt. Und wir sind nicht mehr in dieser Seefahrer-Romantik, wo der traditionell angelegt ist, was ja einfache, geradlinige Menschen sind. Aber da geht's ja, das sind ja keine Künstler gewesen oder Intellektuelle oder Philosophen, sondern da wird das Leben schon so beschrieben, aber das einfache Leben. Und im Tarot geht's halt tiefer. Da wird der Sinn des Lebens, der Sinn des Menschen oder auch die der Tarot behauptet, da sind alle Archetypen drin, alle Bilder, die du brauchst, um deine Probleme oder deine Wünsche.
Das heißt, die ganze Komplexität des Lebens ist so darstellbar.
Wollte ich sagen, ich habe gerade gemerkt, ich rede, ich komme nicht drauf. Die gesamte Komplexität des Lebens ist illustriert da drin, ne? Und das war eine ganz schön krasse Aussage. Ich sag, seid ihr euch sicher, das ist so ein scheiß Kartenspiel, ne? Also nimmt er den Mund nicht ein bisschen voll. Und wenn du aber siehst, wie viele...
Aber du hast wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, so, ja, und da ist wahrscheinlich dann ein neuer Kosmos aufgegangen, wo du dachtest, so, wow, Alter, das kann man ja alles auch tätowieren. Und
exakt, wow. So, ne? Und das, ich muss es nicht mehr unbewusst tätowieren nach dem Motto, ja, Schädel wird irgendwas mit Tod oder... sondern da gibt es Literatur, die ist auch leicht zugänglich heutzutage. Früher wäre das wahrscheinlich esoterisches Geheimwissen gewesen, aber heutzutage kriegst du ja alles. Und dir wird praktisch alles genau erklärt. Also ich kann dann bewusst auch sagen, okay, da kommt jemand, ich brauche Ausgeglichenheit, letzte Anfrage von der Tätowierung, suche eine Motiv zum Thema Ausgeglichenheit, weil das meine Vision ist. Ja, und dann kann ich da gucken, ne? Also wie so ein Lexikon und kann dann noch aussuchen, welche Designs dazu passen und welche nicht. Also das ist die Hilfe für mich. Tiefgründige Motive zu machen, abseits von dem Gespräch. Ich kann auch ein einfaches Motiv aufladen durchs Gespräch, aber komplexe Themen brauchen auch komplexe Illustrationen. Ne?
kommen jetzt mal vom Tätowierer Sebastian Domaschke weg auf den Menschen Sebastian Domaschke, obwohl das bei dir zugegebenermaßen sehr viel Hand in Hand geht.
Ich würde auch sagen, das ist ja mein Ziel auch, die Trennung aufzuheben.
Okay, dann stelle ich die Frage vielleicht ein bisschen offener. Was kann Sebastian Domaschke gut und was kann er vielleicht nicht so gut?
Ich kann analysieren ganz gut. Ich kann Struktur und Ordnung, ich kann Ordnung in Sachen bringen. Struktur in Sachen bringen, ich kann Sachen klar benennen. Das kommt alles von dieser Beobachterposition, wo ich früher in so ein Unmaß gefallen bin, indem ich mich auf meinem Turm zurückgezogen habe und von unten aus Angst alles analysiert habe, weil mir alles gefährlich werden können. Und diese angstbasierten Fähigkeiten habe ich jetzt noch, aber ich bin nicht mehr ängstlich. Das heißt, ich kann das jetzt, kann Leute inspirieren. Ich kann den
Zeichenseminar geben zum Beispiel.
Das gehört auch zum Inspirieren, ne? Einfach zu sagen, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen oder mich in Szene zu stellen, sondern vielleicht kann ich da was geben. Ich habe auch übelst viel die letzten Jahre genommen von anderen Kollegen und deswegen bin ich auch im Internet halt transparent, einfach weil ich Sachen wieder zurückgeben will. Ich weiß nicht, ob das jemand haben will, aber ich gebe es erstmal raus. So, ne? Und inspirieren kann...
War schon eine ganze Menge eigentlich.
Ich kann Nähe geben. Also ich habe den Mut, Nähe zu geben. Das konnte ich früher nicht. Was ich noch nicht gut kann... Maß halten. Also ich pende in Extreme. Also ich suche immer wieder das Extrem. Was ich noch nicht gut kann.
Aber da spürt man sich doch dann erst, oder?
Genau.
Oder eine gewisse Art von Menschen spürt sich dann immer erst in den Extremen.
Genau, und das ist schon der Knackpunkt. Ich kann mich nur im Extrem spüren. Das heißt, ich bin noch gar nicht so richtig in meinem Körper. Und darum geht es halt einfach auch. Ich brauche noch ganz viele Reize von außen. Das ist nicht mehr wie früher. Benebelung durch Alkohol und Drogen oder Ablenkung durch Fernsehen, Serien und sowas, das brauche ich nicht mehr. Aber ich spüre mich immer noch nicht richtig. Und ich glaube, dann muss ich auch nicht mehr so laut sein. Ne? Oder wenn ich mich einfach spüre, dann kann ich auch einfach nur sein. Das ist das Ziel, das kann ich noch nicht. Also ich bin immer noch ein Workaholic. Ich definiere mich immer noch über die Arbeit. Ne? Also ich versuche, die menschliche Komponente kommt jetzt da, aber wenn ich jetzt nichts zu tun habe, merke ich auch, wie so eine Leere kommt, wie ich so verloren bin. Oder ich stelle mir, was wäre ich jetzt ohne den Beruf? Wer bin ich dann? Und früher hatte ich panische Angst. Wer ist Sebastian ohne Tätowieren? Wenn ich mir die Hand breche, so, ne? Dann schreibt mir keine E-Mails.
Ist das auch ein Grund, warum du jetzt auch noch eine Ausbildung machst? Hilf mir kurz, was war es?
Das ist Garn, Körpertherapie heißt ja. Das und das ist eine Körperarbeit.
Ja.
Also Therapie klingt immer krank, okay. Mag ich nicht. Ja. Körperarbeit klingt gut. Nö, das ist jetzt einfach nur, wird da als Ausbildung angeboten, aber ich habe das jetzt 2 Jahre in einer Gruppe gemacht und davor 2 Jahre Körperarbeit im Einzelnen. Das ist einfach ins Next Level, wieder dieses Extrem. Ich will die Gruppe jetzt nicht normal machen, sondern ich will Lehrer werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie anwenden will. Also das geht nur darum, einfach noch mit Leuten, die noch tiefer in der Materie sind, noch weiter in mir zu forschen. Und da würde ich sagen, wenn ich da forschen will, dann kann ich das noch nicht gut. Ne? Also ich weiß noch nicht genug über mich Bescheid und ich weiß noch nicht genug über das Leben Bescheid. Ich habe erst überlegt, ob ich Franzi mitkommen zum Podcast. Die hätte jetzt über die meine Schattenseiten oder negativen Seiten auch noch was sagen können. Der Aspekt, was ich vorhin meinte, dass ich Menschen pushe und teilweise benutzt habe, das ist auch noch, das lerne ich jetzt gerade, Leute sein lassen, so wie sie sind, zu akzeptieren.
Nicht von sich selbst immer auf andere schließen.
Genau.
Da bin ich auch gerade so ein bisschen.
Und so werten, weißt du, ich kann auch schnell wieder in diese Muster, das finde ich scheiße und sowas, weißt du. Also,
ich habe auch einen guten Freund von mir, Steffen, Gruß an dieser Stelle, falls du das hörst. Als ich den kennengelernt habe, hat mich irgendwas an ihm fasziniert. Und da habe ich relativ lange gebraucht, um das überhaupt zu checken. Und als ich dann dachte, ich habe es gecheckt, habe ich ihn darauf angesprochen. Und dann meinte ich so zu ihm, Steffen, kann das sein, dass du nie über andere Leute urteilst oder oder sprichst oder so. Mhm. Und er so, nö, das mache ich nicht. Mhm. Das machen ja nur Leute, die selbst nichts los haben. So. Mhm. Und ich fand das, ich so, Alter,
inspirierend,
da bist du wahrscheinlich unter 0,1% der Leuten auf der Welt. Ich fand das so eine starke Aussage. Und genau das war's. Der macht das einfach nicht.
Ja.
Das ist echt krass.
Es hört sich erstmal leicht an, ne? Aber diese Versuchung immer wieder. Aber
man ertappt sich ja selbst immer. Man will so nicht sein. Man will nicht der immer sagt, so, ne? Immer in diesen Kanon einstimmen. Ja. Man erwischt sich dann aber trotzdem. Und der Typ ist komplett an der Ebene.
Ja. Genau. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, da kann ich mich nicht ausschließen, ne? Also. Ich will auch nicht so ein Bild aufbauen nach dem Motto, ganzheitlich tätowieren, der macht ja Yoga, Meditation und der sieht, sondern das ist nicht.
Du haderst ja auch mit dir und bist ja aber dessen bewusst und das ist ja schon mal total viel wert.
Genau, es geht einfach darum zu wissen, ich habe eine Schattenseite, ich habe da so ein Tier in mir drin, aber es ist gefährlich zu denken, ich habe das nicht. Und dann kann es nämlich verrückt spielen. Ich habe das aber an der Kette, ne? Aber je nach den Umständen, wie ich gerade drauf bin, kann das natürlich rauskommen oder nicht. Mhm. So, und da, deswegen ist das, was ich. Das kann ich noch nicht so gut, ne? Also meine Schattenseiten, was heißt unter Kontrolle? Du musst sie auch erstmal annehmen, die Schattenseiten annehmen und ich lasse mich da schnell auch noch leiten, reagiere noch.
Sebastian. Ja.
Das war die Abschlussfrage,
jetzt,
wa?
Ich mache jetzt tatsächlich einen Deckel drauf.
Ja.
Danke dir total fürs Gespräch.
Ich habe ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist.
Letztes Mal. Wir schneiden ja nichts.
Das war, gefühlt war das jetzt so eine halbe Stunde, total kurzweilig.
Es waren 28 Minuten, aber noch eine Stunde dazu.
Ach,
also wir sind jetzt bei fast 90 Minuten. Sebastian, ich danke dir vielmals fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Und viel Erfolg bei deinem Seminar. Beim Workshop am Sonntag.
Ist mir egal, oder Workshop, Seminar. Workshop klingt besser. Lass uns mal Workshop bleiben. Ich danke dir.
Gerne, Sebastian.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.